Herzlich willkommen zu Tischlein deck dich, Ausgabe 22. Und es ist wirklich hier an der Zeit, wieder produktiv zu werden und meiner Arbeit nachzugehen. Vor dem Mikrofon. Marlon Krohn war auch schon wieder produktiv und hat ein neues Buch rausgebracht. Hass von oben, Hass von unten. Ein exzellentes Buch, das wir hier am besten auch gleich besprechen werden, wenn die Zeit reicht. Ja, wir werden schauen. Aber was ich nur dachte, dieser Hass, den Krohn da beschreibt, ist also der Hass, den wir in den sozialen Netzwerken finden und gegen den sich der Feuilleton-Aktivismus heutzutage stark macht und sagt, wir dürfen den Leuten, die da so offen hassen, keine Plattform bieten. Krohn verweist ja nur darauf, dass Hass in Kunst und Literatur ja schon immer zum guten Ton gehört hat und es eigentlich sinnlos ist, da eine Unterscheidung zu treffen zwischen dem guten Hass und dem bösen Hass, den wir bei Social Media finden. Also der einzige Unterschied ist, dass die Künstler halt in einer mächtigeren Position sind, dass ihr Hass offiziell abgesegnet ist von oben und von der herrschenden Klasse so gesagt wird, ja okay, es ist auch gut, wenn es da einen Hofnarr gibt, dem es alles erlaubt. Dann kann man sich auch als System so präsentieren, dass man selbstkritisch ist, dass man ja allerlei Spott erlaubt und dass es auch erlaubt ist zu hassen, aber halt nur für die, die da schön eingebettet sind, die schön teilhaben an diesem kapitalistischen System. Und diejenigen, die hinten runterfallen, die also zum Proletariat gehören, wie Marx sagen würde, die finden dann halt nur noch bei Twitter oder Facebook einen Kanal, wo sie überhaupt ihre Wut und ihren Hass mal rauslassen können. Und das soll dann einfach zensiert werden heutzutage. Ich habe das hab hier nur diese Einleitung gemacht, weil ich auf jeden Fall ein Lied zum Anfang spielen muss, das auch ein bisschen verstörend sein könnte. Aber es ist klar, jetzt muss ich spielen. Zunächst mal geht es noch um die Themen der letzten Folge mit dem Kiffen. Ja, ich sag, die letzte Folge war ein bisschen subjektivistisch, ein bisschen persönlich bin ich da geworden, aber es war ganz klar, durch den ganzen Stress bei der Arbeit und natürlich auch durch das Grasrauchen, ja, ist mein Kopf einfach so unter einen riesigen Druck gesetzt worden, dass da alles raus musste in der letzten Folge Nummer 21. Deshalb wurde es da einfach bisschen persönlich, subjektivistisch, würde Marlon Krohn schreiben. Naja, aber das ist ja gar nicht schlimm. Trotzdem muss ich hier nochmal aufs Grasrauchen zurückkommen, weil es so eine wichtige Rolle spielt in meinem Leben. Und es ist auf jeden Fall richtig, Grasrauchen kann nicht irgendeine Lösung auf der politischen Ebene sein. Wir sollten nicht sagen, Leute, raucht doch mal, dann wird euch auch klar, wie man so empathisch sein muss, wie man, dann wird euch vieles klar. Nein, es ist was Persönliches, was jeder für sich wissen muss, ob er rauchen will. Aber ja, ich will halt weiterhin Gras rauchen und fühle mich da einfach in so einer Position, wo es immer einen gewissen Rechtfertigungsdruck gibt oder einen Drang, sich zu erklären. Aber wie erklärt man das? Bei Robert Pfaller habe ich dieses wunderbare Beispiel gelesen. Die Indianer in den USA, die wurden dann mit den weißen Siedlern da konfrontiert und wurden für denen sozusagen für Untermenschen genommen, wurden nicht für voll genommen, für primitiv erachtet. Und um den Weißen das also so zurückzuspiegeln und denen zu zeigen, okay, ihr haltet uns für so primitiv, dann wollen wir jetzt auch so primitiv sein. Um das auszudrücken, haben die Indianer dann scheinbar ihre eigene Scheiße gegessen, was überhaupt nicht zu ihrer Tradition oder zu ihrer normalen Lebensart gehörte, aber sie haben es einfach nur gemacht, um den Weißen da so zu zeigen, okay, wir sind wirklich so verkommen, so primitiv, wie ihr uns haltet, oder wir wollen sogar noch primitiver sein als in euren wildesten Vorstellungen. Und genau das ist auch ein Schlüssel, um zu verstehen, warum man manchmal so am Grasrauchen festhält, vielleicht einfach nur, um seiner Mitwelt zu zeigen, dass es wirklich so schlimm ist, beziehungsweise die Projektion, die die anderen da über das Kiffen haben, das will man mal zurückgeben und sagen, okay, ja, es ist wirklich so, und es ist wirklich so, dass man da komplett abdriftet, komplett in einer anderen Welt ist, wo man sich nicht mehr kontrollieren kann, wo man einfach auf die Straße gehen würde und einen Gewaltausbruch herbeiführen könnte, über den man gar keine Kontrolle mehr hat. Das ist es jetzt, was in diesem Lied von Eminem zum Ausdruck kommt, Must Be the Ganja. Es ist ein bisschen schockierend, ein bisschen Hass ist auch dabei, aber das ist ganz normal, denn Eminem gehört ja zur gehobenen Hassszene, also zu den Künstlern, denen das noch erlaubt ist. Und solange das noch erlaubt ist, möchte ich dem Hass hier eine Plattform bieten. Ja, dann viel Spaß mit diesem Lied zum Einstieg. Ich freue mich und ich hoffe, ihr auch.
Lyrical Roscoe, kick back a Tabasco. You motherfuckers must just not know the TikTok song. Time to show you the most kick-ass flow in the cosmos. Picasso with a pickaxe, a sick asshole. Tic-tac-toe, punch a six-pack with Exacto. Knives, strangling wives with thick lasso. Big bags of the grass, zigzags, I'm with the doxo. You know how that go, skull in the crossbones. This is poison, the boys and girls who do not know. You do not wanna try this at home, my lovato. This is neither the time nor the place to get macho. So crack a six pack, sit back with some nachos. Maybe some popcorn and watch the show and just rock slow. It's not what you expected, know what you thought so. About time that you wake the fuck up, smell the pot smoke.
It must be the ganja, it's the marijuana. That's creeping up on me, why I'm so high. Maybe it's the Henny that has gotten in me. Whatever's got into me, I don't mind. It's the ganja, it's the marijuana. That's creeping up on me, why I'm so high. Maybe it's the Henny that has gotten in me. Whatever's got into me, I don't mind.
Your dreams are getting fulfilled. Ooh, I'm literally getting the chill. Spitting at will. Me and Dre have just finished splitting the pill. You're submitting to skill, sitting still. I'm admitting I'm beginning to feel like I don't think anyone's real. Faced with a dilemma, I can be Dalai Lama and be karma, bring drama, a step beyond a Jeffrey Dahmer. Please don't upset me, mama. You're looking sexy, mama. Don't know if it's the Lala or the rum and Pepsi, mama. Don't wanna end up inside my refrigerator freezer. Be used as extra topping the next time I make a pizza. How many people you know who can name every serial killer who ever existed in a row? Put them in chronological order, beginning with Jack the Ripper. Name the time and place from the body, the bag, the zipper. Location of the woods where the body was dragged and then dumped. The trunk that they were stuffed in, the model to make the plate. And which model would slake the founder and how they attacked the victim. Say which murder weapon was used to do what and which one. Which knife and which gun, what kid would wipe and which nun. Don't stop, I like this, it's fun, the fucking nice just keep
going. It must be the ganja, it's the marijuana. That's creeping up on me, why I'm so high. Maybe it's the Henny that has gotten in me. Whatever's got into me, I don't mind. It's the ganja, it's the marijuana. That's creeping up on me, why I'm so high. Maybe it's the Henny that has gotten in me. Whatever's got into me, I don't mind.
When I'm behind a mic, dynamite's what it's kinda like. You're stuck with the same stick that you're trying to light. Behind the boards, it's Dre. Legends are made this way. Isn't it safe to say this is the way it should be? Maybe you need some lyric syrup served for your symptoms. Here's a dosage of the antidote, now you give him some. He can give her some, she can give them some. Get behind the lindrum, make up a beat and kill the sucker syndrome. The spinning drum when it comes to lyrics and pinning some. Starting from scratch and then ending up at the ending up. Capable of winning a Pulitzer, so unbelievable it's a titanium cranium that's full of sir. Prizes when the smoke rises right before your very own eyes. You're staring to your stereos. Good evening, this isn't even a week.
even smoke anything, I ain't even drinking.
It must be the ganja, it's the marijuana that's creeping up on me while I'm so high. Maybe it's the Hindi that has gotten in me, whatever's got into me, I don't mind. Said it's the ganja, it's the marijuana that's creeping up on me while I'm so high. Maybe it's the Hindi that has gotten in me, whatever's got into me, I don't mind.
Ja, das war jetzt Must Be the Ganja und so geht es mir einfach auch manchmal, dass ich denke, es muss einfach im Gras liegen. Aber ich will hier nochmal kurz auf den Text eingehen. Sehr schön hier einige Teile dieses Lieds von Eminem. When I'm behind the mic, dynamite is what it's kinda like. Ja, dieses Gefühl habe ich hier auch immer wieder beim Podcasten. Wenn ich hier vorm Mikrofon stehe, das ist einfach Dynamite, das ist einfach nice. Ja, und deshalb rufe ich euch ja auch dazu auf, selber zum Mikrofon zu greifen. Ich verstehe nicht ganz, warum mein Podcast so heraussticht aus der deutschen Podcast-Szene. Wenn ich den einfach selber einschätze, dann komme ich halt zu dieser Einschätzung, dass es eigentlich kaum einen besseren Podcast gibt. Aber ich verstehe es halt nicht so ganz, warum. Vielleicht einfach nur deshalb, weil da noch so viele sind, die noch so viel zu geben hätten, aber sich nicht trauen und denken, sie fühlen sich da wahrscheinlich auch ein bisschen eingeengt durch die anderen Podcasts, die schon da sind und die so die Luft stickig machen und schon so vorgeben, in welchen Bahnen man denken sollte, man sich bewegen sollte. Deshalb rufe ich euch hier einfach auf. Ja, ich würde mir auch noch mehr, noch bessere Podcasts wünschen. Dann kann ich vielleicht auch mal wieder welche hören. Dann geht's ja weiter in dem Text von Eminem. Maybe you need some lyric syrup. Sign for your symptoms. Here's the dosage of the antidote. Now you give him some, he can give her some, she can give him some. Get behind a Lindrum, make up a beat and kill the sucker syndrome. Ja, einfach mal so irgendeine Kunst, irgendwas ausdrücken. Und selbst wenn es nur bei Social Media der Hass ist, okay, selbst wenn es da nur Trollerei ist, immerhin hat man da auch was geschaffen, hat es mal rausgebracht und ich glaube, das ist, was Eminem hier beschreibt. Kill the Sucker Syndrome. Irgendwie muss man da aus dieser Ohnmacht und Untätigkeit rauskommen. Und ja, das ist halt so eine Art Arznei für unsere Symptome, für unsere Leiden, wo wir immer denken, im heutigen Kapitalismus, das würde uns persönlich betreffen, das wäre ein ganz persönlicher Makel und Fehler. Aber vielleicht ist es besser, da mal aufs System zu schauen und zu sagen, nein, ich selber habe vielleicht auch meine Probleme, aber das eigentliche Problem ist ja meine Einbettung ins System, also die Art und Weise, wie hier gewirtschaftet wird und diese Art und Weise kann ich mich ja auch nicht entziehen. Deshalb hassen wir hier lieber mal den Kapitalismus. Und das kann ja auch auf produktive Weise passieren. Zum Beispiel die letzte Folge 21, ja, das war ein bisschen viel, ein bisschen persönlich, ein bisschen schwierig dann für mich zu verarbeiten, dass ich da so viel rausgelassen habe. Egal, es hat nur gezeigt, an diesem Abend habe ich dann kein Gras geraucht und das hat mir so gezeigt, ja, Wenn der Kapitalismus mich so stark unter Druck setzt und diesen ganzen Stress da verursacht bei der Arbeit, dass ich gar nicht mehr klar denken kann, gar nicht mehr in einen normalen Tagesrhythmus komme, wo ich mich auch mal entspannen kann. Also wenn es da so wochenlang so einen Stress gibt bei der Arbeit, dann wird der Druck irgendwann zu groß und in meiner Freizeit gehe ich dann dazu, über die bolschewistische Revolution vorzubereiten. Und das sollten einfach noch viel mehr Leute so machen. Ja, sich so sagen, okay, ich selber kann meine Probleme vielleicht nicht lösen, aber immerhin kann man ja mal das machen. Und vor allem ist es auch tatsächlich besser, was zu produzieren, also zum Beispiel einen Podcast, als immer nur zu konsumieren, was jetzt ja halt auch das grundlegende Dilemma ist beim Grasrauchen. Ich mag es sehr gern, aber trotzdem, es nagelt einen natürlich immer so fest auf die Position des reinen Konsumenten. Außer man geht da weiter, aber und wird vielleicht auch zum Produzent, aber das will ich jetzt hier nicht weiter ausführen. Nee, es ist schon richtig, da ist man so festgenagelt als Konsument Und ich lese vielleicht mal was vor aus Kommunismus für Erwachsene, wo Marlon Krohn hier seine Gedanken zur Nützlichkeit von Drogen vorträgt. Drogen, sagt er also, erweitern nicht das Bewusstsein, sondern engen es vielmehr ein. Und man kann dann halt nicht mehr so direkt zur Wirklichkeit vordringen. Ja, das mag schon richtig sein. Also lese ich hier mal Seite 73. Für den vernünftigen Menschen sind dissoziative Störungen ein möglichst rasch abzustellendes Leiden. Der Drogenrevoluzzer unterzieht sich dieser Tortur freiwillig und bildet seine Weltbeurteilungsmaßstäbe anhand von psychoaktiven Derealisationserfahrungen, weswegen ihm dann auch im rauschfreien Alltag irgendwann die Realität abhanden kommt. Diese allerdings vermisst er nicht etwa, sondern glorifiziert den von Realität gereinigten Bewusstseinszustand als freien, erweiterten, möglicherweise gar kritischeren, herrschaftsskeptischen, radikaleren. Das in der Folge sich ergebende radikale Leben, Lebe wild und gefährlich, ist zum Beispiel ein Buchtitel von Jutta Ditfurth, aber ergibt notwendig ein linkes Handeln, das letztlich antirevolutionär ist, statt bis auf weiteres aus eingreifendem Denken, Klammer Brecht, zu bestehen. Während im Spießerleben überhaupt erst die revolutionäre Disziplin fürs richtige Handeln aufgebracht werden kann. Spießerleben, schreibt Krohn hier also in Klammern, darunter wird heutzutage alles verstanden, was einem irgendwie das Denken und Handeln erleichtern könnte, also konzentrierte Lektüre, geplantes Schreiben, Wohnen in sauberen, aufgeräumten Verhältnissen mit Bücherregal und Schreibtisch, gesunde Ernährung, frische Luft, regelmäßige Bewegung, keine Drogen, Sport, Distanz zu autonomen Lebenskonzepten und so weiter. Das, sagt Krohn also, wird alles schon so subsumiert unter dem Spießerleben. Und die heutigen Linken wollen sich davon halt distanzieren und meinen, sie könnten da so radikal sein, indem sie einfach so unorganisiert und so chaotisch sind. Das war es ja auch schon, was ich, glaube ich, in Folge 16 erwähnt hatte, dass ja, man sich da als Linker auch leicht sagen kann, der Kapitalismus ist ja so chaotisch und deswegen muss mein Leben auch so chaotisch sein, um dem Rechnung zu tragen. Das ist aber absurd und wir können den Kapitalismus nur beseitigen, wenn wir auch heute schon zu einem systematischen, organisierten Leben übergehen. Und ja, es ist vielleicht doch richtig, keine Drogen, denn wenn ich da geraucht hätte an diesem Tag, wo ich die letzte Folge aufgenommen habe, dann hätte ich da keine Podcast-Folge aufgenommen. Deshalb, ja, sage ich, okay. Es ist vielleicht wirklich ein gutes Ideal, das wir da mal anstreben sollten und zu spießig zu werden, darf uns da keine Angst machen, denn spießig wäre es einfach hier so sein Leben zu leben im Kapitalismus und nichts zu tun, um den mal zu beseitigen. Also es ist klar, da muss man eingreifen, da muss man das Möglichste tun, um dieses System zu überwinden. Und dieser Auszug hier aus dem Buch gibt aber auch schon einen ganz guten Einblick, worauf ich heute mal hinaus will. So ein bisschen, okay, das Subjektivistische können wir hier noch nicht ganz überwinden, sondern tatsächlich so ein bisschen psychologisch will ich heute werden und mal sagen, ja, der Stalinismus ist im Grunde erstmal ein Selbsthilfekonzept, ist erstmal ein Konzept zur Therapie, das uns irgendwie anleiten kann, um mit unserem Leben hier im entfesselten Kapitalismus klarzukommen. Es fehlt ja gerade an irgendwelchen Leitplanken und Leitlinien, an denen man sich orientieren kann. Der Stalinismus, der so als Autoritarismus verunglimpft wird, der kann hier mal eine neue Perspektive bieten, wie wir schon heute im Inneren stalinistisch sein können und dadurch unser Leben in eine bessere Bahn lenken können. Diesen Gedanken kann ich dann vielleicht später weiter ausführen. Beziehungsweise, ich denke, wenn ich jetzt schon dabei bin, dann kann ich eigentlich gleich was Passendes dazu vorlesen aus Marlon Grunds neuem Buch Hass von unten, Hass von oben, was dazu ganz gut passt. Dieses Buch gehen wir jetzt mal nicht chronologisch durch, sondern fangen wir gleich hinten an, denn da geht es dann genau um diese psychologischen Implikationen des Stalinismus. Grund stellt hier erstmal fest, dass natürlich es für jeden Menschen so einen emotionalen Haushalt gibt, einen Energiehaushalt, und ja, da ist halt wichtig, gut zu wirtschaften, die Energien gut zu verteilen, und es ist klar, das Zurückhalten von Aggressionen, weiß man seit Freud, macht das Individuum krank. Freud schreibt also, mit der Einsetzung des Über-Ichs werden ansehnliche Beträge des Aggressionstriebes im Innern des Ichs fixiert und wirken dort selbstzerstörend. Zurückhaltung von Aggressionen ist überhaupt ungesund, wirkt krankmachend. Das Über-Ich ist also diese Instanz, die da so über dem Ideal wacht und ihm angibt, was wäre das sittlich Richtige, was wäre das moralisch Gebotene. Und ja, es hält einen dann halt zurück, davon das zu tun, was das Es, die Triebe einem so vorschlagen, dass man einfach seiner Lust so nachgehen sollte. Oder ja, auch so ein Aggressionstrieb, ein Gewalttrieb ist dem Menschen natürlich auch innewohnend. Und das Über-Ich hält dann da aber zurück. Und ja, wenn man da aber keinen anderen Kanal findet, diese Aggression auszudrücken, dann schädigt man dadurch nur sich selbst, das ist klar. Dann kann sich diese Wut ja nur im Inneren so bahnbrechen. Genau, deshalb ist es einfach schon, ja, es ist einfach schon Wahnsinn, so gegen den Hass im Netz pauschal zu hetzen, weil der Hass da eben auch überhaupt mal ein Ventil bietet für viele Leute, ihren Frust so rauszulassen. Genau, also lese ich hier mal vor, Seite 148. Vernünftige Gesellschaften schaffen da zivile Möglichkeiten des Umgangs. Das Netz könnte eine solche sein. Aber es ist ebenso klar, dass es im Interesse all der medial engagierten Liberalen wie Emke, Lobo oder Böhmermann liegt, Knechte zu haben, die nicht hassen und also krank sind. Wer krank ist, hält die Klappe und darbt. Wo nicht aufgemuckt wird, besteht keine Gefahr für die herrschende Klasse. So kämpft man gegen das Aufbegehren der Verarschten, indem man gegen den Hass angeht. Mit der systemnotwendig en masse vorhandenen Unzufriedenheit, der Erfolglosigkeit, Unausgeglichenheit, dem Gescheitert oder Verzweifeltsein, dem Elend der Verhältnisse und der durch diese erzeugten eigenen Existenz, lässt sich nur auf zwei Weisen umgehen. A. Man richtet die Wut nach innen auf sich selbst, entwickelt mehr und mehr komplexe Neurosen, wird psychisch krank. Den Übergang von verhinderter Aggression in Selbstzerstörung durch Wendung der Aggression gegen die eigene Person demonstriert oft eine Person im Wutanfall, wenn sie sich die Haare rauft, mit den Fäusten ihr Gesicht bearbeitet. Genau, das hat also Freud geschrieben, diesen letzten Satz. Die Haare raufen, das Gesicht bearbeiten. Da sagt Freud also, da sehen wir den Übergang zwischen der steckengebliebenen Aggression, die nur so im Innern wütet, und dann wird es wirklich nach außen getragen und man wird selbstzerstörerisch. Die andere Option, wie kann man sonst mit dem Gescheitert und Verzweifeltsein umgehen? Oder B, man kehrt die Wut nach außen, lebt sie aus, richtet sie gegen andere. Dann ist es Hass. In seiner vernünftigsten Form nimmt dieser die Gestalt des kommunistischen Klassenkampfs an, des abgekühlten Hasses der Vernunft. Das wollen die Liberalen natürlich verhindern, wie sie alles Gesellschaftliche und Gesellschaftlich Erzeugte wie den Hass aufs Individuum abwälzen. Das Schlachtfeld des Liberalismus ist das Innenleben des Einzelnen. Erst später zeigt die mahnende Klasse des Landes sich dann besorgt über die Statistiken mit steigenden Krankenraten und kann sich wieder öffentlichkeitswirksam empören und jammern über Suizide jener Jugendlichen, denen man einen Monat zuvor noch das Sondereinsatzkommando auf den Hals setzen wollte, weil sie auf Facebook irgendeinen Kapitalknecht angepöbelt haben. Er meinte also, wenn so ein Jugendlicher einen Springer-Redakteur anpöbelt, dann will man dem heutzutage schon die Polizei auf den Hals setzen und sagt, das ist Hass im Netz. Es gibt jetzt ja auch dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was ich gar nicht kenne, was da drin steht, aber es ist klar, dass da immer mehr gelöscht wird in den letzten Jahren auf Twitter und Facebook und es einfach schon absurde Formen annimmt, das ist klar. Aber jetzt kommen wir hier zum eigentlichen Punkt. Ich lese mal weiter. Es muss keine Bürgerkriege mehr geben im liberalen Lande. Das wurde erkauft zu einem hohen Preis. Die Menschen haben den Bürgerkrieg jetzt im Inneren. I have a war in my mind, singt Lana Del Rey in Ride. Weil die Anti-Hass-Romantiker diesen weiterhin im Inneren des Einzelnen beibehalten wollen, mühen sie sich, dass er nicht nach außen dringe. Sie wollen mehr Symptombekämpfung, mehr Medikamente, mehr Zurechtweisung, mehr Psychiatrie, mehr Knäste, mehr Kranke, mehr Missmut, mehr Unzufriedenheit, mehr Innerlichkeit, mehr Selbstbeschädigung. Womit sich Ohnmacht und Hass natürlich nur verstärken und die ganze Scheiße wieder von vorn losgeht. Marxisten plädieren deshalb seit geraumer Zeit dafür, stattdessen die Schädigung der Gesellschaft voranzutreiben, also als ersten Schritt zu deren revolutionärer Überwindung den Weg des Hasses zu bestreiten. Nahezu jeder Klassiker der Literatur hat es schon immer verstanden. Der dialektische Materialismus sowie die großen Weisen des künstlerischen und revolutionären Hasses könnten lehren, den Hass endlich als eine Selbstverständlichkeit, als Grundlage für gesellschaftliches Treiben überhaupt, als Normalität zu betrachten und nicht davon auszugehen, er sei ein Gift, das von einigen Bösen von außerhalb der Gesellschaft komme, sich dort im Jenseits wundersamerweise und ursachenlos zusammenbrodele und dann dreisterweise im Diesseits äußere. So vieles auf der Welt ist Ausdruck von Hass, aber von verdecktem. Wo bleibt der ehrliche, erhabene Hass? Ja, das bringt es sehr gut auf den Punkt. Meine Idee, wenden wir den Hass nach außen, so wie die Marxisten das schon seit einiger Zeit vorschlagen, schädigen wir lieber die Gesellschaft, statt uns immer weiter zu schädigen und uns selbst verantwortlich zu machen für die persönlichen Probleme, die wir da so haben. Nee, wir selbst sind auch ein Faktor, aber kein so großer, wie wir da immer meinen im Liberalismus. Wir selbst sind gar nicht so interessant, das merke ich auch an mir. Ich bin vielleicht ein einzigartiger Mensch und Folge 13 habe ich letztens nochmal gehört, die ist sehr gut, nur von der Tonqualität nicht so. Aber da hat sich dieses Thema ja auch schon so von vorne bis hinten durchgezogen. Ich, der besondere Mensch. Und meine Meinung ist aber, dass es tatsächlich besser ist, sich hier an Grons Vorschlag zu orientieren. Bleiben wir mal in der materiellen, objektiven Welt, wo wir Tatsachen auch überprüfen können. Und verlieren uns nicht in dieser innerlichen Welt. Da ist es halt leider nicht überprüfbar, ob zum Beispiel jemand dann tatsächlich so verletzt ist von einem Hasskommentar und sagt, ich bin hier so empört, das trifft mich, das macht mich total fertig. Ja, das mag sein, aber das kann eigentlich keine sinnvolle Grundlage für eine Diskussion sein, sondern da in Diskussionen sollten wir uns eigentlich auf die materielle Außenwelt beziehen, also auf das, was wir auch überprüfen können. Und ja, genau so sollten wir also unseren Hass einfach mal auf das System Kapitalismus richten. Und ja, das klingt ein bisschen, wenn man das so sagt, der Kapitalismus, dann zucken einige schon zusammen und meinen, ah, das kann man so nicht sagen, was soll das sein, ein System, das ist zu populistisch, die Welt ist doch viel komplexer, als dass man das in diesem einen Begriff aufheben könnte, Kapitalismus. Nein. Ich sag, so komplex ist die Welt dann auch wieder nicht. Und es ist genauso richtig, wie ich es ja auch schon vorgelesen hatte, aus Kommunismus für Erwachsene. die Grundeinsicht des Marxismus muss man so auffassen, dass unausgesetzt noch die eine Welt existiert und dass man diese Welt mit dem Begriff Kapitalismus ganz gut zusammenfassen kann. Also das ist das System, das Betriebssystem unserer Welt heutzutage. Und mit dieser simplen Einsicht wendet sich der Marxismus halt gegen diesen vorherrschenden Pluralismus der Meinungen, der so propagiert, ja, es gibt doch gar keine Wahrheit, wir können auch die ganze Welt in einem ganzen Ausmaß nie so erfassen, weil es gibt halt verschiedene Lebenswelten. Der Marxismus ist also ein Universalismus und sagt, es gibt aber doch noch die eine Welt, es gibt die eine Wahrheit, die wir hier erreichen wollen, auch wenn wir diese Wahrheit vielleicht nie so vollkommen darstellen können. Und auch die Systeme zur Realisierung des Marxismus, also der real existierende Sozialismus in der Sowjetunion und der DDR zum Beispiel, die waren ja auch nicht so vollkommen und perfekt, aber das liegt einfach in der Natur der Sache. Und die eine Welt existiert trotzdem noch und es ist auch wichtig, dass wir sie so begreifen wollen. Aber gut, Folge 17 hat er ja schon einen guten Überblick gegeben über das fragmentierte Bewusstsein, das wir bekämpfen sollten. Wir sollten in Zusammenhängen denken, sollten einen Weltbegriff aufbauen, schreibt Grun. Also Weltbilder können uns nicht wirklich weiterhelfen. Das sind halt nur Bilder der Welt. Das sind halt nur irgendwelche Illusionen. Was auch klar ist, dass man so erstmal auf die Welt zugeht, dass man da so Weltbilder in sich hat. Aber die muss man halt langsam ersetzen durch einen Weltbegriff. Und der Begriff, den der Marxismus hier anbieten kann, ist halt, dass wir das mal als Kapitalismus beschreiben, was wir da vorfinden. Und dass wir mit Marx sagen, es herrscht das GWG-Gesetz. Also erstmal ist das Geld da vom Kapitalist. Der hat Geld und der weiß, er muss es vermehren. Geld allein auf der Bank zu haben, das hilft nicht viel weiter. Also investiert er es in Produktionsmittel, produziert Waren. Da kommen wir zum W. Jetzt haben wir eine Ware, die wird verkauft und generiert dadurch also wieder Geld und hoffentlich auch Profit, wenn es ein rentables Unternehmen ist. Also ein fähiger Kapitalist wird hier immer ein G-Strich erzeugen, also ein bisschen mehr Geld am Ende rausbekommen. Dieses simple Gesetz GWG-Strich ist also das Betriebssystem unserer Welt und das ist halt diese grundlegende Erkenntnis, die wir da mal vollziehen könnten. Das ist ein Begriff. Begriffe sind Marlon Grun sehr wichtig, wie er immer wieder schreibt. Und warum eigentlich? Ich kann das halt nur so verstehen. In diesem wirklich wörtlichen Sinne untersuchen wir einfach mal dieses Wort Begriff. Da steckt also das Wort Griff drin, so wie ein Türgriff. Und ja, mich hat das einfach zu dieser Metapher inspiriert, dass das Denken so das ist wie ein Klettern, vielleicht an einer Steilwand oder wie beim Bouldern, wo man ja auch so verschiedene Griffe hat, an denen man dann hochklettert. Das weiß ich nicht genau, aber jedenfalls, wenn man da so in karges, ödes Gebiet gehen wollte, in die Berge und da klettern, dann ist natürlich hilfreich, man hat ja Griffe. Und genau das sind Begriffe aus meiner Sicht. Es ist einfach so etwas, wo man sich festhalten kann, was man greifen kann und was einem Halt geben kann, um dann weiterzudenken und eigene Gedanken zu vollziehen. Denn man könnte natürlich sagen, ja, aber ein Begriff, der ist doch viel zu festgelegt. Der kann ja, muss man ja eigentlich immer differenzierter sein. Der kann ja nie so vollständig die Wahrheit sein. Aber genau das ist halt falsch. Doch, der Begriff muss die Wahrheit sein, weil wenn wir einfach nur so zusammenhanglos assoziieren, was bleibt dann am Ende übrig als Endprodukt des Denkens? Also es muss, ein sinnvolles Denken muss immer so dialektisch vorgehen, dass man am Ende eine Synthese bildet und dann so einen Begriff rausputzelt, unter dem man da verschiedene Phänomene subsumiert. So, Verschiedenes zusammenfasst und dann ist es halt dieser Begriff und in diesem Begriff sind dann die Einzelfänomene schon aufgehoben. Also durch die Arbeit, durch die geistige Arbeit, die wir da geleistet haben, die uns am Ende zu dem Begriff führt, sind ja diese ganzen Einzeltatsachen dann schon aufgehoben. Und der Begriff ist also einfach so eine Erinnerungshilfe für uns, dass wir da wissen, okay, diesen Denkprozess habe ich mal vollzogen und hinter diesen Erkenntnisstand will ich jetzt nicht mehr zurückgehen. Das ist also schlicht und einfach notwendig beim Denken, dass wir da so Griffe haben, an denen wir uns entlanghangeln können. Und natürlich kommt es dann auch noch auf die Beschlagenheit des Kletterers an, dass er auch imstande ist, diese Griffe zu nutzen und einen sinnvollen Weg sich da zu bahnen. Aber erstmal ist halt klar, ich brauche hier natürlich auch, bin ich im Podcast natürlich auch angewiesen auf die Vorarbeit von anderen, zum Beispiel Marlon Krohn, und kann nicht einfach so frei nachdenken. Es ist klar, dass man da immer schon in dieser sozialen Welt lebt und einfach auch auf das angewiesen ist, was andere schon über die Welt gedacht und geschrieben haben. Ja, dann an diesem Punkt kann ich vielleicht sagen, der entscheidende Begriff, den ich jetzt noch ein bisschen weiter bestimmen will, ist natürlich der Stalinismus. Und da kann ich nochmal auf meine Eltern zurückkommen, mit denen ich auch wieder ein bisschen diskutiert habe. Und ja, für meine Mutter ist halt ganz klar, sie lehnt diesen Kommunismus ab, weil der aus ihrer Sicht menschenverachtend ist. Und das ist ein legitimer Kritikpunkt, dass man sagt, die Verwirklichung des Kommunismus, wie wir es gesehen haben im 20. Jahrhundert, hat halt erhebliche Mengen an Menschenleben gekostet. Und wir sehen bei Stalin zum Beispiel, dass er halt diese Säuberung durchgeführt hat, 1936 bis 1938. Habe ich danach gelesen, gab es diese Periode des großen Terrors, wo Schätzungen zufolge etwa 3 Millionen Leute getötet wurden. Und ja, es waren halt so Prozesse, die da geführt wurden, gegen Einzelne, die verdächtigt wurden, gegen die Partei zu stehen. Unter anderem fielen diesen Säuberungen halt fast alle großen Theoretiker der Sowjetunion zum Opfer. Und das ist ein Punkt, den ich interessant finde und wo ich glaube, das ist der eigentliche Einwand gegen den Stalinismus, dass einem das einfach Angst macht und unheimlich ist, zu erkennen, noch nicht mal die Theoretiker konnten sich retten, also noch nicht mal, dass du die theoretische Fundierung für diesen Staat lieferst, kann dir irgendeine Sicherheit bieten. Es gab natürlich dann so eine grundlegende Unsicherheit und jeder konnte der Nächste sein, der dran ist. Da habe ich auf Wikipedia gelesen, dass in manchen Gebieten der Sowjetunion schon gar keine Parteifunktionäre der kommunistischen Partei mehr übrig geblieben sind. Und bei Slavoj Žižek habe ich gelesen, dass Stalin auch für seinen Geheimdienst NKWD immer gern Leute angeworben hat, die aus den unteren Schichten stammten und die so ein gewisses Ressentiment, so eine Wut hatten gegen die oberen Parteikader und also schon allein deshalb denen irgendwelche antirevolutionären Umtriebe vorwerfen wollten. Also die Geheimdienstmitarbeiter waren einfach neidisch auf die Parteileute und wollten sie deshalb hinter Gitter bringen. Das alles ist so, dass man da sagen kann, ja, dieser real existierende Sozialismus hat also da Leichenberge verursacht und wir müssten jetzt halt mal aber das vergleichen mit dem, was der Kapitalismus verursacht. Aber bevor man das überhaupt tun kann, ist ja schon mal wichtig darauf hinzuweisen, ja, Stalin hat halt nicht die Freiheit zu entscheiden, diesen oder jenen Mensch verschone ich jetzt mal und diesen töte ich, sondern es ist klar, dass auch er ja eingebettet ist in einen größeren Kontext, in ein System. Was für ein System ist das? Zunächst mal einfach die Weltgeschichte, und die Sowjetunion hat sich jetzt halt so durch die Revolution freigemacht vom Kapitalismus, vom bisherigen System, beziehungsweise vom Feudalsystem. Russland war ja noch gar nicht so fortgeschritten wie die westeuropäischen Länder, dass man überhaupt schon so eine bürgerliche kapitalistische Gesellschaft gehabt hätte, sondern es war eher noch ein Feudalsystem. Und trotzdem, dass man diese Revolution hatte, steht man natürlich weiterhin in Konkurrenz und Korrespondenz, schreibt Krohn, zum Rest der Welt. Also das wirkt auch da zurück, dass es da noch andere kapitalistische Staaten gibt, die einen dann bekämpfen, dass es Feinde im Innern gibt, dass der sozialistische Staat also umstellt ist von Feinden im Äußeren und im Inneren, die einfach nur darauf warten, auf das geringste Zeichen von Schwäche, um das wieder rückgängig zu machen, was da passiert ist mit der Revolution. Deshalb ist einfach wichtig zu sehen, es sind soziologische Prozesse, die da in Gang gesetzt werden, und es ist nicht Stalins Entscheidung, jetzt mal so brutal zu säubern, sondern es ist einfach so, wie Žižek schrieb, die Partei brauchte das Blut der Leute, um sich zu stärken. Also wodurch konnte die kommunistische Partei ihre Herrschaft festigen? Zunächst halt mal nur dadurch, dass sie ihren Feinden so viel Angst einjagte. Und ja, das ging dann halt anscheinend nur dadurch, dass man so teilweise auch wahllos Leute rausgegriffen hat und die beschuldigt hat, hier Antikommunisten zu sein. Genau, das kann man mal so überlegen, dass also auch hier nicht einzelne Charakterfehler von einzelnen Leuten sind, wie Stalin, die uns da in die Scheiße reiten und die uns das Ganze einbrocken und so viele Todesopfer produzieren, sondern es sind halt Systemzwänge, und diese Systemzwänge bestehen fort, ganz egal, ob die Bolschewisten jetzt Revolution gemacht hätten oder nicht. Man kann natürlich das gegenwärtige System auch immer so weiterlaufen lassen und dann sagen, ja, ich selber mache mir nicht die Finger schmutzig. Klar, das ist richtig, nur du bist ja trotzdem ein Rädchen im System, machst ja trotzdem irgendwie deine Arbeit und trägst dazu bei, dass der Kapitalismus so weiterläuft. Und wenn wir den heutigen Kapitalismus als System begreifen, dann ist es halt ein System, das Verelendung und Kriege überall auf der Welt braucht. Das sind also keine Nebenprodukte, dass da mal so ein paar Kriege ausbrechen in Afrika, sondern das ist genau das, was der Kapitalismus immer wieder braucht und hervorbringt. Und auch, dass es verhungernde Massen gibt, dass es Leute gibt, die schlicht und einfach keine Arbeit finden können, die nicht gebraucht werden im Produktionsprozess. Das gehört zum Betriebssystem des Kapitalismus. Das ist nichts, was man irgendwann irgendwie abstellen könnte und sagen könnte, ja, jetzt werden alle Menschen mal ihre Arbeit finden. Nee, es ist immer schon so mit einbegriffen, wie Hegel das vor 200 Jahren festgestellt hat, das Pöbelproblem. Es wird immer dieser Pöbel entstehen, der noch nicht mal das Nötigste hat, um zu überleben. Und ja, da kann man halt sagen, diese Leute werden dann verhungern. Bei Marlon Krohn habe ich gelesen, dass er die Zahl der Verhungernden pro Tag angab mit 150.000 pro Tag. Beziehungsweise, das lese ich vielleicht hier nochmal kurz nach. Also, es schreibt er hier auf Seite 219 von Kommunismus für Erwachsene: Jeden Tag sterben infolge der Monokapitalherrschaft 25.000 Kinder an kontaminiertem Wasser und 140.000 Menschen verhungern täglich. Während man Stalin und die Bolschewiki, die den Monopolen zumindest in Teilen der Welt ein Ende bereitet haben, der Menschheitsverbrechen beschuldigt, weil sie bei der Beendigung dieser Monopolherrschaft nicht zimperlich waren. Genau. Das ist jetzt also nur das Elend im globalen Süden. Auf das Elend hier in unseren kapitalistischen Ländern müssen wir eigentlich gar nicht zu sprechen kommen, denn es reicht schon, das zu sehen. Also so viele Leute, die da verhungern, und ja, das muss man einfach mal gegenüberstellen, gegenüber die Leichenberge, die Stalin da hinterlassen haben soll. Also 3 Millionen habe ich da nur nachgelesen auf Wikipedia, was ich jetzt allein auf diese Säuberung da bezog in den 30er Jahren. Ja, das sind 3 Millionen, aber es sind halt heute schon allein 140.000 am Tag, die eigentlich nicht verhungern müssten, was jedem klardenkenden Menschen so einleuchtet, dass es keinen Grund gibt, warum man Menschen verhungern lässt, wenn wir absolut in der Lage sind, durch unsere Wirtschaftsweise genügend Essen herzustellen für jeden. Und es bräuchte da einfach nur eine andere Politik. Aber diese Politik ist nicht möglich im kapitalistischen System. Ja, das war jetzt ja aber nur der Teil, den meine Mutter so verstörend findet am Kommunismus. Also dieses Menschenverachtende, dass wir Kommunisten angeblich solche schlimmen Menschenfeinde sind und da nichts geben auf das Leben des Einzelnen. Das ist schlicht falsch, aber ich verstehe natürlich, dass ihr Liberalen, also praktisch alle Antikommunisten, alle politischen Positionen und Meinungen, kann man so zusammenfassen, im Liberalismus, dass ihr Liberalen darauf beharrt, wie schlimm diese Verbrechen von Stalin und Lenin und so weiter waren. Da kann ich jetzt nicht weiterhelfen. Da müsst ihr jetzt einfach damit klarkommen, dass ich hier diese Position vertrete und hier sage, ja, ich will mich zum Stalinisten bilden. Da ist wichtig, erstmal herauszuheben, dass es laut Krohn 4 Stufen gibt, die der Linke erklimmen muss zur höchsten Erkenntnisstufe. Das erste ist mal das Linkssein. Also einfach links, das ist die erste Stufe, die zweite ist Kommunist, die dritte Bolschewist und die vierte schließlich Stalinist. Also auf jeder dieser Stufen kann man schon sich in die falsche Richtung abirren und ja, es gibt halt immer diese sozialdemokratischen Reformer, die dann rechts vom Kommunismus stehen oder die Utopisten und Anarchisten, die links von dem stehen und die sich dann so realitätsfremden Träumereien verlieren. Der Kommunismus ist aber immer das Mittlere, wie schon Bertolt Brecht sagte. Und ja, es ist wichtig, hier einen klaren Kopf zu behalten und diese 4 Stufen zu erklimmen. Ich sag mal, durch den Podcast habe ich ja den Schritt gemacht hin zum eingreifenden Denken, also wirklich auch einen Eindruck hinterlassen in der Welt, dass es halt die Position der Bolschewiki, so wie ich es verstehe, dass sie die Theorie von Marx nehmen und sagen, wir müssten das mal auf die Praxis anwenden und was es da noch für Bedenkenträger gibt, die auf die können wir jetzt nicht so hören, die müssen wir ausschalten, also zumindest mal aus unserer Partei, da in unserer Partei mal ihren Einfluss verringern. Und wir Bolschewiki wollen halt wirklich mal zum Handeln übergehen und nicht nur labern. Labern will ich hier im Podcast natürlich schon, aber genau dieses revolutionäre Labern erhebt mich meiner Meinung nach dann schon in den Stand des Bolschewisten. Und jetzt durch diese Lektüre hier kann ich vielleicht die letzte Stufe noch erklimmen zum Stalinist. Ja, mal schauen. Es war nicht einfach, sage ich, wie in der letzten Folge gesagt, hat mir die Auseinandersetzung mit dem Stalinismus natürlich auch Angst gemacht und auch die Frage gestellt, wie menschenverachtend ist das. Aber jetzt bin ich, glaube ich, ganz gestellt und kann mich wirklich zubewegen auf diese 4. und höchste Stufe. Ja, was ich ja eigentlich, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, war die Position meines Vaters, dessen Problem mit dem Kommunismus jetzt nicht so sehr die Gewalt ist, denn wahrscheinlich sieht er das Argument schon einfach ein, ist für ihn wahrscheinlich einfach plausibel, dass man sagt, ja, die bolschewistische Revolution fordert auch Todesopfer, aber sicherlich weniger als allein schon der heutige Kapitalismus fordert, wie wir es da gerade nachgelesen haben. Allein wenn man die verhungernden Massen nimmt, reicht das schon, um klar einzusehen, dass der Bolschewismus niemals so gewalttätig gewesen sein kann wie der Kapitalismus heute. Ja, ich glaube, das ist ihm ganz plausibel und deshalb hat mich da einfach so gefreut, bei meinem Vater zu sehen, wie er dann meine politische Position wieder ernst nehmen kann. Und erst jetzt, wo ich mich so zum Stalinisten rangebildet habe, erst jetzt kann er es auch wieder ernst nehmen. Und in den letzten Jahren hatte ich bei meinen Eltern halt immer so den Eindruck, dass sie gar nicht richtig zuhören wollen, gar nicht richtig interessiert sind und vielleicht auch zu Recht, denn was Krohn im letzten Satz beziehungsweise ganz am Ende schreibt hier im Buch, ist, dass ein Marxismus, ich lese das einfach mal vor, der heutige Stalinismus ist der Marxismus des noch lebendigen, also dialektisch denkend gebliebenen Bewusstseins. Der Rest dessen, was heute so als Marxismus fungiert, bleibt zu Recht abschreckend für Leute, die es mit Bildung und Begriffen ernst nehmen. Wenn wir dialektisch denken, müssen wir also immer in Gegensätzen denken und die Gegensätze zur Synthese bringen. Also der Stalinist denkt erstmal die These, klar, ist die marxische und engelsche Theorie, die sagen, wir müssten mal Revolution machen, wir müssten mal die Verhältnisse umstürzen. Nicht einfach so aus Lust und Laune, sondern schon konkret, weil uns was an diesem System stört. System der Profitvermehrung, des Zwangs zur Profitvermehrung. Genau, das müssen wir mal ersetzen durch Sozialismus. Und Sozialismus ist erstmal ja nur ein anderes Wirtschaftssystem, wo der Staat halt mal die Unternehmen verstaatlicht, den Kapitalbesitzern entreißt. Und ja, dann gehen wir halt so zum Sozialismus über, wie wir es gesehen haben in der DDR. Und dann so langsam können die Menschen vielleicht zu einem sittlicheren, zivileren Umgang miteinander finden und sich überhaupt mal über ihre Position in der Welt Gedanken machen. Und irgendwann mit den Jahrhunderten werden sie dann so weit sein, auch von sich selbst aus den Weg zum Kommunismus anzustreben. Also der vollständige Kommunismus, den kann man sich dann halt so vorstellen, wie Marx das beschrieben hat, dass egal ist, welchen Beruf man hat, dass man morgens Jäger, mittags Dichter und abends Kritisierer von irgendwelchen Kunstwerken sein kann. So irgendwie hat Marx das gemeint. Und ja, im Kommunismus wird es dann einfach nicht mehr wichtig sein. Ein bestimmter Beruf, dieser formelle Zwang kann dann wegfallen, weil alle Menschen halt schon so einsehen, dass wir ja alle halt irgendwie angewiesen sind auf materielle Güter, dass wir alle irgendwie einen Beitrag leisten sollten, was Materielles herzustellen. Und ja, das muss halt irgendwie noch gerecht verteilt werden. Aber so ein strenges System, wie auch im Sozialismus, dass noch einzelne Unternehmen gibt und die so vom Staat überwacht werden, das braucht es dann im Kommunismus nicht mehr. Aber damit der Mensch erstmal so frei werden kann, um zum Kommunismus übergehen zu können, ist wirklich ein Prozess nötig, der mehrere Jahrhunderte dauern wird. Das ist schon mal klar. Es braucht zuerst den Sozialismus. Erst muss der Mensch mal so erzogen und gezähmt werden, wo ja schon der erste Schritt dorthin beschritten wurde in der DDR. Und ich sage halt, das war schade, dass dieses Experiment dann abgebrochen wurde. Ja. Mein Vater also kann mich wieder ernst nehmen und das erfüllt mich mit Stolz und zeigt mir einfach, dass der Stalinismus der richtige Weg ist. Allein schon im Innern, was ich vorher meinte, als Therapie für einen selber, um ein bisschen autoritärer zu werden, ein bisschen Disziplin aufzubringen. Zumindest im Podcasten habe ich jetzt ja eine gewisse Routine und Disziplin. Genau, im Inneren ist der Stalinismus schon wirksam. Der Stalinismus versetzt uns auch durch diese Angst, die er da hervorbringt. Allein schon das Aussprechen Stalinismus bringt so einen gewissen Widerwillen mit sich, auch bei meinen linken Freunden. Da sagte der eine, puh, Stalinismus, muss das sein oder irgendwie so. Und ja, auch ich selber habe in der Auseinandersetzung mit diesem Begriff Stalinismus immer wieder gemerkt, wie es mich aufwühlt und wie es mich einfach sowas anstößt in mir, wo ich sage, kann das wirklich sein, dass ich Stalinist sein soll? Aber andererseits, warum nicht? Du lebst in einer Demokratie und kannst jede Position einnehmen. Warum sollte man nicht mal konsequent sein und einen Gedanken zu Ende denken? Zum Beispiel halt den Kommunismus, der dann nur im Stalinismus wirklich zu Ende gedacht wurde. Also genau das, diese Angst davor, dieses Gefühl, das das in mir auslöst, das allein zeigt mir ja schon, dass der Stalinismus eine wirksame Position ist, dass nicht einfach nur eine Meinung unter anderen ist, sondern dass vielleicht wirklich einfach ein konsequenter Gedankengang ist, einfach etwas logisch stringent ausgearbeitetes, was nicht darauf reduziert werden kann, dass irgendeine Meinung ist, irgendein subjektivistischer Standpunkt, sondern dass einfach eine Art Wahrheit ist, ja, eine relative Wahrheit, schreibt Krohn dann. Die relative Wahrheit und die absolute Wahrheit ist ein Begriffspaar, das von Hegel stammt, dem Philosophen, und laut Krohn ist der Kommunismus dann die absolute Wahrheit. Dahin streben wir als Kommunisten, aber um das zu verwirklichen, braucht es halt Zwischenschritte, und eine relative Wahrheit davon ist dann der Stalinismus. Und nochmal zu meinem Vater zurückzukommen. Die Auseinandersetzung mit ihm ist vielleicht also sogar deutlich sinnvoller als die mit den heutigen linken Szenen, die es halt laut Krohn nicht so ernst nehmen mit Begriffen und sich einfach als Marxisten bezeichnen, ohne diesen Begriff mal wirklich dialektisch durchdacht zu haben. Also die These ist Marx, die Antithese ist dann der Bolschewismus, dass man zum Handeln übergehen muss. Die Synthese ist dann der Sowjetstaat, die konkrete Verwirklichung von Marx' Ideen. Und ja, hier müsste man halt dialektisch bleiben und sagen, ja, es ist auch nicht die ganze Wahrheit. Es war auch nicht alles gut in der Sowjetunion, aber es war der notwendige Schritt dahin zur Synthese, dass wir endlich mal mindestens diesen Gedanken, diese Idee des Kommunismus vorantreiben. Und damit die überhaupt lebendig bleiben kann, ist halt wichtig, sie mal in der Praxis auszutesten. Jeder Schritt wirklich Bewegung ist wichtiger als da noch weiteres Theoretisieren. Also irgendwie noch die Sachen von Marx weiter auslegen, hilft in der Situation halt nicht so viel. Und es ist auch dumm, Lenin und Stalin vorzuwerfen, sie hätten Marx nicht richtig verstanden. Denn natürlich, niemand kann die ganze Wahrheit erkennen oder genau wissen, was Marx meinte, aber jeder Schritt richtige Bewegung ist wichtiger, als da ein vollkommenes Begreifen von Marx jetzt zustande zu bringen. Für meinen Vater blieb der Begriff Marxismus dann also immer abschreckend, weil er es halt mit Begriffen ernst meint. Und warum meint er es ernst? Vielleicht, weil für ihn das zutrifft, dass er noch ein Interesse hat in der materiellen Wirklichkeit. Er ist halt in einer begünstigten Position im heutigen System und sagt, sein oberstes Interesse ist natürlich, das zu erhalten, dieses System am Laufen zu halten. Das ist legitim, eine legitime Position. Nur schade ist halt an den heutigen linken Szenen, dass die vielleicht gar nicht so ein Interesse in der Wirklichkeit haben, sondern eher so an ihrer Seele, in ihrer Innerlichkeit. Also sie wollen eine schöne Seele haben. Sie wollen einfach sich suhlen in der eigenen Moral und in ihrer Szenemoral und sich daran gegenseitig bestätigen, dass sie auch wirklich richtig liegen. Es ist so eine Herdenmoral, wie es Nietzsche schon erkannt hat, dass wir modernen Menschen immer mehr in diese Richtung streben, einfach uns der Herde zugehörig zu fühlen, einfach zu sagen, ja, solange ich bei der Herde bin, bin ich richtig. Und da muss ich nicht weiter drüber nachdenken, sondern es gibt mehr Recht. Die anderen wären ja auch nicht hier, wenn das nicht irgendwie eine vernünftige Position wäre. Deshalb blieb halt meine bisher naive linke Position für meinen Vater vielleicht zu Recht abschreckend, weil er erkannt hat, dass ich das nicht zu Ende gedacht hatte, dass ich immer wieder nur so als Leser von Makroskop und Flassbeck meine Wirtschaftstheorien da ausgebreitet habe und immer gesagt habe, ja, aber der Kapitalismus, der könnte doch viel besser funktionieren, so wie es heute läuft, macht ja gar keinen Sinn, auch für Deutschland wäre es eigentlich besser, Man würde da zum Beispiel mal einen Schuldenschnitt machen für die Griechen. Es geht nicht so um Mitgefühl für die Griechen, sage ich dann, sondern auch für Deutschland wäre es doch besser, da in Griechenland eine Volkswirtschaft zu haben, die wieder wächst. Wachstum ist natürlich gut für den Kapitalismus. Und dieses simple Rumdoktern am Kapitalismus, das hatte ich mir so auf die Fahnen geschrieben und gesagt, wir müssen das irgendwie heilen. Da muss es doch eine Besserung geben, diese Symptome da abzustellen. Aber mein Vater hat hier vielleicht wirklich schon erkannt, nee, niemand will im heutigen System irgendwie darüber nachdenken, was man da bessern könnte am Kapitalismus. Denn es steht einfach so da, gibt sich als Natur gegeben aus. Ist doch der Naturzustand, Darwin sagt es auch, der Kampf, jeder gegen jeden, Survival of the fittest. Also da können wir jetzt nicht ernsthaft drüber nachdenken, den Griechen einen Schuldenschnitt zu geben, denn die sind ja selber schuld. Wir können da gar nicht eingreifen, das sind halt so Naturgesetze. Ja, also sorry, wenn die Griechen da zu viele Schulden machen, dann müssen wir sie jetzt halt auch daran erinnern, dass sie das beim nächsten Mal nicht mehr so handhaben und müssen jetzt halt hier das einfach durchsetzen. Also was ich meine ist, es kann gar keine Heilung des Kapitalismus geben. Das habe ich jetzt eingesehen und ja, es ist einfach wunderschön, da wieder ernst genommen zu werden von meinen Eltern. Wenn man dazu Stalinist werden muss, dann soll es halt so sein, ja. Also das ist dann eine Bürde, die trage ich gern. Und genau jetzt wollte ich noch eine Stelle vorlesen von Krohn. Der Klassenkämpfer, der Proletarier, was macht er also? Der muss den Kampf einläuten gegen die Bourgeoisie, gegen die kapitalbesitzende Klasse. Eine Form dieses Klassenkampfs kann ja zum Beispiel sein bei Twitter, im Internet, da zum Beispiel gegen Springer-Redakteure zu hetzen. Ja, das könnte ein sinnvoller erster Schritt sein. Aber ich fand hier einfach einen Gedanken so spannend. Warum macht der Proletarier das jetzt? Also von wem hat er das eigentlich gelernt, dass er da so kämpfen soll? Er hat ihm das beigebracht. Lesen wir hier mal nach. Zunächst mal kritisiert Krohn hier also die Theorie der Wertkritik. Da bin ich auf Seite 209 und die Wertkritik stellt also die These auf, alle spielen doch nur so ihre Rolle innerhalb der kapitalistischen Verhältnisse. Also der Kapitalist ist ja auch nicht so vielleicht von Geburt an so überzeugter Kapitalist, sondern wird halt da hineingeboren, wächst da hinein und spielt dann nur seine Rolle als Kapitalist. Genau, da lese ich hier mal Krohns Einschätzung dieser Theorie vor. Die wertkritische Formel, wonach, weil jeder nur die ihm vorgegebene gesellschaftliche Funktion erfüllt, diese Funktion auch allseits zu respektieren sei, ist ein brachialer Kurzschluss. Mag sein, es läuft alles rechtens und der Kapitalist verhält sich den staatlichen Regeln entsprechend, die ihm Ausbeutung erlauben. Deshalb respektiere ich, zumal wenn ich diese Regeln ändern will, doch nicht seinen Status als Ausbeuter, sondern streike und versuche möglichst viel Lohn bei ihm herauszuschinden, bis dann die revolutionäre Situation vorliegt, die mir erlaubt, ihn erfolgreich, also gewaltsam zu entmachten, wie es jeder vernünftige Mensch macht und wie es der Unternehmer auch selbst tun würde, wenn er in der Position des Ausgebeuteten wäre. Wie die Kapitalistenklasse leider vom System gezwungen ist, unsere Gewerkschafts- und Parteileute umzubringen, sind wir leider dazu gezwungen, die Kapitalisten an die Wand zu stellen. Abstrakte Dynamik der Verhältnisse, sorry. Nichts anderes bedeutet Klassenkampf und nichts anderes bedeutet Revolution, die, munkelt man, Marx ja doch irgendwie wollte. Ja, ich fand hier diesen Einsatz entscheidend. Wie es der Unternehmer auch selbst tun würde, wenn er in der Position des Ausgebeuteten wäre. Also Elon Musk ist so ein erfolgreicher Unternehmer und er ist einfach so, so durchsetzungsstark. Aber wir können uns mal überlegen, was würde er eigentlich tun, wenn es jetzt halt nicht geklappt hätte mit seinen ganzen Unternehmen und er müsste sich jetzt so wie die meisten von uns in der Lohnarbeit sein Brot verdienen. Ja, wenn er wirklich so ein Rebell ist und so stark und durchsetzungsfähig, dann würde doch genau diese proletarische Revolution vorantreiben und sagen, okay, wenn ich jetzt halt nicht mein eigenes Unternehmen aufbauen konnte, dann muss ich jetzt halt darauf hinarbeiten, die Unternehmer hier zu entmachten. Also erstmal einfach streiken und Lohn rausschinden, aber irgendwann wird dann die Revolution, wird es eine Situation geben, die uns eine Revolution ermöglicht und dann auch wirklich zur Gewalt greifen. Und man muss vielleicht nicht alle Kapitalisten umbringen, aber zumindest mal ist klar, dass wir die Kapitalisten entmachten müssen und auch nicht einfach sich selbst überlassen können, denn es ist logisch, dass die dann wieder konterrevolutionär werden würden, also unser neues System hier sabotieren würden und auf allen Ebenen angreifen würden, wenn wir sie einfach so freilassen würden. Also da müssen halt schon Gulags her und so weiter, das ist klar. Und das finde ich so faszinierend, diesen Gedanken, dass man das als Arbeiter auch einfach nur von seinem Unternehmer, von seinem Unternehmenschef lernen kann und sich sagen kann, ja, ich will ja auch so sein, aber halt nicht so, dass ich sage, ich arbeite mir individuell diesen Weg hoch an die Unternehmensspitze, weil ich habe halt eingesehen, das kann ja für den Einzelnen immer nur gelingen, aber es ist halt keine Lösung für alle und mir liegen auch meine Mitmenschen irgendwie am Herzen, ja. Es ist also, der Mensch ist ein soziales Tier. Deshalb wäre es ja eigentlich grundlegend vernünftiger, mal auf diese Revolution hinzuarbeiten. Und in diesem Sinne, glaube ich, ist es zu verstehen, wie ich jetzt wieder mehr ernst genommen werde von meinen Eltern. Dass nämlich in den letzten Jahren war ich oft auf Reisen, in den Semesterferien und dann nach dem Studium auch. Und mein Vater hat das nicht so richtig verstanden. Seine Position war halt immer zu sagen, aber man muss doch voll angreifen, man muss doch sagen, ja, ich will was rausholen aus meinem Leben, das Maximale rausholen, also voll angreifen. Und genau das würde ich dann ja machen als Stalinist, indem ich die Revolution vorbereite und wenn es die Möglichkeit gibt, dann auch durchführe. Genau das ist es ja, das Maximale rausholen, aber halt nicht auf der individuellen Ebene für mich persönlich, sondern auf der politischen Ebene, weil ich einfach sage, es ist grundsätzlich sinnvoller, sich einem höheren Ziel unterzuordnen. Dieses Ziel wird nie perfekt sein, das ist klar. Es wird immer Fehler darin geben. Der Stalinismus ist natürlich nicht immer ansehnlich, ist auch brachial und gewalttätig. Aber das ist schlicht und einfach Spiegel der äußeren Verhältnisse, wie die Welt halt beschaffen ist. Also die Welt ist so schandhaft und deshalb kann man dann Stalin wieder vorwerfen, er hätte das angesichts des Sozialismus verschandelt. Aber das ist halt nicht auf Stalin zurückzuführen, sondern auf diese schandhafte Welt, in der sich da jeder Mensch bewegt. Und wir sollten schon kritisch mit Stalin sein und sein Wirken da noch genauer einordnen und analysieren, was für echte Fehler er gemacht hat. Nur es ist klar, beim heutigen Anti-Stalinismus kommt das Urteil halt schon vor dem Denken. Also da wird schon gleich gesagt, nee, das muss menschenverachtend gewesen sein, was der da gemacht hat. Es war halt ein Kommunismus, in dem noch nicht alles fertig war. Es gab mindestens noch einen Fehler und das reicht uns schon, um zu sagen, dann kehren wir lieber zum Kapitalismus zurück. Wir Stalinisten wollen also nicht mehr aufklären, so wie ich das immer wollte. Ich wollte immer aufklären über die Funktionsweise unseres Wirtschaftssystems und sagen, okay, es könnte doch eigentlich viel rationaler, viel vernünftiger gehandhabt werden, wenn man nur mal verstehen würde. Und es ist halt paradox, dass wir Linken die einzigen zu sein scheinen, die den Kapitalismus da irgendwie zu verstehen scheinen, also wie man da sinnvolle Wirtschaftspolitik betreiben kann, sinnvolle Lohnpolitik. Nein, das kann nicht sinnvoll sein, so aufzuklären, denn es ist klar, da sind wir immer in der Minderzahl, also die Position der Vernunft kann gar nicht so die Mehrheitsposition werden in so einer Welt, die heute halt noch dominiert ist von großen Konzernen, die dann die Zeitungen und Fernsehnachrichten rausbringen, ja, da ist klar, das wird dann halt wieder in die Köpfe der Mehrheit der Menschen gespült, was da so fabriziert wird, und das ist einfach nur das, was das Kapital so an Meinungen braucht, um sich weiter an der Macht zu halten. Also Aufklärung ist hier nicht weiter sinnvoll, sondern wir brauchen erstmal den Sozialismus, um dann im Sozialismus aufklären zu können. Also erstmal die materiellen Grundlagen ändern. Und heute können wir halt schon aufklären, ja, aber einfach nur darüber, was wir so beabsichtigen als Stalinisten, also dass wir auch wirklich beabsichtigen, die Gulags wieder einzuführen, Haftanstalten, Geheimpolizei, Stasi, natürlich die Mauer in Berlin war auch absolut notwendig, ist klar. Das sind solche, also das ist einfach, die DDR nicht überlebensfähig gewesen wäre, wenn da immer mehr Menschen rübergeflüchtet wären. Da musste man die Leute in Geiselhaft nehmen, ja, das ist so, aber es ist halt einfach notwendig zum Zweck des Klassenkampfs, und solange es den Leuten da materiell nicht so schlecht geht, sehe ich da kein wirklich moralisches Problem. Also das muss man dann halt weiter erörtern, was es da für Ungerechtigkeiten gab. Aber zu meinen, es gäbe auf der einen Seite von der Mauer in West-Berlin gar keine Ungerechtigkeit, ist einfach dumm. Und es ist halt die Position, in der sich die heutige liberale Öffentlichkeit so suhlt, beziehungsweise schon seit 1945 ist es halt in der BRD so gang und gäbe zu sagen, okay, jetzt waren halt 12 Jahre Nazi-Barbarei, aber jetzt sind wir auf der Seite der Richtigen angekommen. Jetzt retten wir uns einfach in die Arme der Amerikaner und wir können jetzt die Politik eigentlich grundsätzlich über Bord werfen und durch Moral ersetzen, weil es ist doch eigentlich am wichtigsten, dass wir auf der richtigen Seite stehen, ja? Konkrete Auseinandersetzungen über politische Inhalte ist ja gar nicht mehr so wichtig, wenn wir schon wissen, dass wir die Guten sind. Ich muss aber noch eine weitere Stelle vorlesen. Okay, aber dann, glaube ich, kann ich auch schon bald zum Ende kommen. Denn es war jetzt nur wichtig, mal wieder zu podcasten, weil ich gespürt habe, dass da einiges sich schon wieder aufgestaut hat. Ja, jetzt kommen wir zurück auf diesen Punkt, den ich vorher vorgelesen habe, in Hass von oben, Hass von unten. Der innere Bürgerkrieg ist für uns, die wir heute im Liberalismus leben, absolute Normalität. Und ja, man mag das für eine zynische Bemerkung halten, was Krohn da schreibt, dass der Verzicht auf einen äußeren Bürgerkrieg halt zum hohen Preis erkauft ist, dass wir jetzt nämlich den inneren Bürgerkrieg haben. Aber es ist für mich völlig nachvollziehbar, ja. Wie Nietzsche ja auch schon erkannt hat, ist die Gewalttat und das Gewalttätige einfach etwas, was die Menschen seit jeher innewohnt, und der Krieg hat da halt so ein Ventil geboten. Wir können jetzt nicht einfach davon ausgehen, dass der Mensch irgendwie grundgut geworden ist in den letzten 200 Jahren durch die Aufklärung oder die Moderne, sondern was wir gesehen haben, ist halt, dass das alte Feudalsystem, also mit Königen und den Adelsfamilien, ersetzt wurde durch das Bourgeoisie-System, also dass jetzt die halt die Produktionsinstrumente haben und die halt am meisten Kapital haben, dass die jetzt die Herrschenden sind. Aber warum sollte das die menschliche Natur so umgewälzt haben, dass wir sagen, jetzt können wir grundsätzlich auf diese Gewalt verzichten? Ich sag hier, ja, wir müssen schon den Gedanken wagen, ob nicht vielleicht ein Bürgerkrieg hier viele Probleme lösen könnte, die wir so im Inneren haben. Aber deshalb darf der Bürgerkrieg natürlich nicht zum Selbstzweck werden, das ist klar. Nur sollte uns das mal klar machen, wenn wir Revolution wollen, müssen wir dabei auch gewalttätig werden. Und das muss nicht unbedingt was Schlechtes sein, aber wir sollten die Gewalt nicht grundsätzlich ablehnen, nur weil wir natürlich als Endprodukt des Kommunismus dann die gewaltfreie Welt anstreben, das ist völlig klar, aber warum sollen wir jetzt, die wir auf die gewaltfreie Welt hinarbeiten, die ersten in der Weltgeschichte sein, die dieses Ziel völlig gewaltfrei angehen wollen? Also das ist offensichtlich absurd und von vornherein zum Scheitern verurteilt. Aber jetzt geht es mir eigentlich eher so um dieses Innere, um dieses therapeutische Potenzial des Stalinismus, und dazu lese ich hier eine sehr schöne Stelle vor aus Kommunismus für Erwachsene, Seite 182. Um die Bourgeoisie konsequent und ein für alle Mal zu stürzen, ist eine längere geschichtliche Periode nötig, in der weder die Bourgeoisie noch die Arbeiterklasse selbst herrscht und die man Stalinismus nennt. Man kann das bezweifeln, dann hat man offenkundig nicht mehr alle Tassen im Schrank, oder man kann es ablehnen, dann ist man gegen den Kommunismus, oder man kann es endlich einsehen, dann ist man Stalinist. Und dafür, dass der Stalinismus notwendig ist, sind wir heute Lebenden durch den Kapitalismus verkorksten Luschen allesamt selber das beste Beispiel. Gerade weil wir als Personen nicht autoritär sind, brauchen wir den autoritären sozialistischen Staat und seine zivilisierenden Institutionen, um endlich zur wirklichen Sittlichkeit erzogen werden zu können. Gerade weil der Mensch an sich nicht gut ist, benötigt er das Gerüst des Sozialismus, um zu Rande zu kommen. Gerade weil vielen heute die Disziplin fehlt, dies benötigte, noch die ureigensten Interessen zu verfolgen und auf vernünftige Weise produktiv und individuellen Fähigkeiten wie Bedürfnissen entsprechend tätig zu sein, braucht es die staatliche Einrichtung bolschewistischer Arbeitsstrukturen. Und gerade weil niemand von uns ständig Polizist oder Politiker sein will, braucht es die professionellen Polizisten und Politiker. Also die berufsrevolutionäre Avantgarde, die sozialistische Geheimpolizei, die Staatssicherheit, die Rote Armee. Er schreibt ja, also wir brauchen dieses autoritäre System außen, damit wir auch innerlich endlich mal zurande kommen. Und ja, ich kann es einfach an mir selbst ganz klar bestätigen und sagen, ja, noch nicht mal die ureigensten Bedürfnisse, noch nicht mal denen konnte man wirklich auf eine vernünftige Weise nachgehen, noch nicht mal die eigenen Interessen verfolgen, ja. Das habe ich auch bei mir selber gesehen im Studium zum Beispiel, dass man einfach nicht so das Interesse aufbringt, sich für irgendwas zu interessieren, irgendwie tätig zu werden. Allein deshalb sage ich ja schon, Fridays for Future ist eine sehr gute Sache, unabhängig vom Inhaltlichen, was da vertreten wird, ist zumindest mal gut, dass Leute dann eine Möglichkeit haben, sich zu engagieren. Aber ich habe das halt nie gemacht, nicht so politisch engagiert oder irgendwie. Und im Studium war es einfach so eine bisschen langweilige Zeit, in der ich so im Stumpfsinn versunken bin und ganz klar diesen Satz hier bestätigen kann, dass man nicht mal die ureigensten Interessen wirklich noch imstande ist zu verfolgen. Ja, ein Punkt, den ich da noch machen kann, ist nur, wenn ihr mal nachschaut, Folge 1 und 2 von Tischlein deck dich, habe ich ja dann auf meiner Reise nach dem Studium so aufgenommen, 2018, also im Sommer. Und da hatte ich ja den Plan, den Podcast dann auf der Reise immer weiterzumachen. Aber nach der zweiten Episode habe ich halt aufgehört, weil einem eben genau dieses Autoritäre und diese innere Disziplin fehlt heutzutage, weil man sich selber so sabotieren will. Und ich mir sagte, okay, auch wenn ich eigentlich weiß, dass die zwei Folgen schon recht gut waren und es eigentlich wirklich eine gute Idee wäre, hier weiterzumachen mit dem Podcast, konnte ich das halt nicht mehr, kann ich das irgendwie nicht mehr machen. Und ja, halt wegen diesem inneren Bürgerkrieg, der für uns alle Realität ist, weil der so viel Energie aufsaugt und einen so lahmlegt, dass man gar nicht mehr wirklich ein sinnvolles, strukturiertes Leben führen kann. Darum also braucht es den Stalinismus. Ja, und ich lese hier nochmal ein Stück weiter. Der Stalinist will den womöglich auch defizitären Realsozialismus so schnell und undemokratisch wie möglich herbeischaffen, weil eine Aufklärung, die nicht nur ihren Namen verdient, sondern vor allem auch Wirkung entfalten könnte, erst dann möglich ist. Er ermisst dabei einen der wichtigsten Grundsätze des dialektischen Materialismus in seiner ganzen Tragweite, dass das Sein das Bewusstsein bestimmt. Die Idealisten wollen erst aufklären, in Klammer Bewusstsein, um dann den Sozialismus, Klammer Sein, machen zu können. Wir Materialisten wollen erstmal den Sozialismus machen, um dann aufklären zu können. Also es ist hier der umgekehrte Weg Und das entspricht vollkommen der Erkenntnis von Marx, das Sein bestimmt das Bewusstsein, das materielle Sein, unsere Stellung hier im Produktionsprozess oder wie viel wir verdienen, wie wir materiell heute leben, das ist erstmal die Bedingung dafür, dass sich da ein Bewusstsein bilden kann und dass man so über die Welt nachdenken kann. Und wenn man halt so verarmt oder verelendet ist, dann ist klar, kann man auch kein höheres Bewusstsein über die Welt entwickeln, weil wie kann man sich da Gedanken machen, wenn man erstmal eigentlich von dieser Frage beherrscht wird, wie soll ich mich ernähren, wie soll ich was zu essen finden, wie soll ich ein Dach über dem Kopf finden. Das Sein bestimmt also das Bewusstsein und deshalb wollen wir Stalinisten halt erstmal den Sozialismus einführen und wir pfeifen darauf, schon vor dieser Revolution die Leute irgendwie aufzuklären und zu sagen, hey, ihr könntet doch eigentlich alle viel friedlicher und vernünftiger zusammenleben. Seht's doch mal ein, seid doch mal empathischer und respektvoller. Nee, der Mensch ist nicht so grundgütig, weil wenn er das wäre, dann hätten wir ja heute schon den fertigen Kommunismus. Dann bräuchte es auch keinen Sozialismus mehr, keine Übergangsphase mehr dahin zum Kommunismus, sondern dann wäre es ja heute schon so, dass die Menschen so einfach frei und friedlich miteinander leben und jeder den anderen leben lässt. Aber offensichtlich ist es nicht so. Wir lassen die Menschen da nicht überleben in Afrika, sorgen dafür, dass die verhungern oder sich in systemnotwendigen Kriegen dann gegenseitig abmetzeln. Also wir selber sind nicht so schuld wie Stalin, haben nicht unseren Finger am Abzug, aber klar ist, wir tragen auch alle dazu bei, dass das alles so weiterläuft. Und da diesen Satz jetzt finde ich interessant. Denn das Sein des Einzelnen im Sozialismus ist ein nach Aufklärung dürstendes. Das Sein im Kapitalismus ein aufklärungsfeindliches. Ja, genau das ist vielleicht das, was ich meinte im Studium. Mein Sein da war so aufklärungsfeindlich, dass ich auch noch nicht mal, obwohl ich mich so für Philosophie interessiert habe, noch nicht mal mehr als die 3 Philosophie-Seminare besucht habe, die ich mir halt so anrechnen konnte in Leistungspunkten. Also selbst da ist man so, so stumpfsinnig, dass man sagt, nur wenn es irgendwie angerechnet wird, nur dann besuche ich mein Philosophie-Seminar. Aber eigentlich weiß ich doch, dass ich Aufklärung bedürfte, dass mich das interessieren würde mit der Philosophie. Aber es ist halt so ein aufklärungsfeindliches Sein. Vielleicht ja, ist das die Erklärung. Im Kapitalismus ist man der Aufklärung feindlich gesinnt. Im Sozialismus hätten wir erstmal die Chance, dass wir selber auch nach Aufklärung dürsten. Weil warum eigentlich sind wir da so eingebettet dann im System? Dann müssen wir uns halt fragen, warum werde ich hier so in Geiselhaft genommen von meinem sozialistischen Staat? Warum gibt es hier diese ganzen Vorgaben und die Staatsdoktrin kann man dann überhaupt erstmal hinterfragen? Also es ist einfach eine große Befreiung aus meiner Sicht, dass es damals so eine offizielle Ideologie gäbe, die da so verkündet wird und die man dann selber hinterfragen kann. Aber hier im Liberalismus ist es so, dass was in den Zeitungen verkündet wird, ist halt so, wird als naturgegeben dargestellt, wird als Naturgesetz so verkündet, ja, es muss doch so sein, es ist ganz klar, die Freiheit der Unternehmen, die ist am wichtigsten, die Profite, denn es ist ja klar, du als Einzelner strebst ja auch danach, nur so reich zu werden und genau das sollte dir auf immer garantiert bleiben, dass du zumindest dieses Potenzial, diese Möglichkeit hast, da dein Reichtum so zu verwirklichen, deine Produktivkraft voll auszuschöpfen. Genau, was ich meine ist einfach, hier im Liberalismus gibt es keine offizielle Ideologie und man muss sich das alles so selber erstmal, es ist ein schwieriger Weg, den man da zu bestreiten hat, zu aufklären. Also man muss erstmal sich klar werden, was ist die herrschende Ideologie, was ist eigentlich die Welt, also dieser Kapitalismus, da muss man erstmal dahin vordringen. Und genau, im Sozialismus hat man einfach so schon gegeben, was so die Linie der Partei ist, was die so sagt über die Welt. Das muss ja nicht richtig sein, aber man hat zumindest mal etwas, woran man sich orientieren kann. und nicht so ein durchgängig fragmentiertes Bewusstsein wie im Kapitalismus, wo das, was Sie in den Zeitungen finden, halt immer nur Bruchstücke der Welt sind, immer nur Einzelteile, aber es wird noch nicht mal ein Weltbild geliefert, meiner Meinung nach. Also ja, das ist halt so meine Kritik am heutigen Journalismus. Nicht, dass er ein falsches Weltbild liefert, sondern dass er einfach gar nichts liefert. Aber okay, ich lese hier nochmal weiter. Und mit dem Sein des Menschen ist es so eine Sache. Die rechten Reaktionäre essentialisieren das menschliche Wesen zu einem schwachen, allseits bösen und zur Vernunft unfähigen, das durch die harte Knute bürgerlicher Herrschaft gegängelt werden müsse. Die anarchoiden, kommunistischen, linken Idealisten essentialisieren es dagegen in die andere Richtung, zum Wesen, das keinerlei Strukturen oder Regeln bedürfe, um sich selbst und sein Gemeinwesen auf befriedigende, aussichtsreiche Weise zu verwirklichen und welches letztlich schon nächste Woche dem freien Markt der Individuation überlassen werden könne, ohne dass ein Rat von Weisen ein Auge auf sie hätte. Der Stalinismus vertritt, wie stets der dialektische Materialismus, die synthetische Erkenntnis, dass der Mensch nicht auf Essentialien heruntergekocht werden kann, sondern sich durch seine jeweiligen sozialen und historischen Verhältnisse bestimmt. Genau. Das ist ein Punkt, den werden wir in den nächsten Folgen auch nochmal genau behandeln. Es gibt keine Essenz, sondern es gibt ein Verhältnis. Darauf kommt Krohn immer wieder zurück. Der Mensch bestimmt sich durch das soziale Verhältnis, in dem er steht, also auch durch das Verhältnis zu anderen Menschen. Was ist das Soziale überhaupt? Das können wir heute nicht so genau klären. Es ist nur klar, der Mensch kann nie für sich allein so dastehen und schon so eine Essenz sein, schon so eine festgelegte Identität haben, wie es halt die Faschisten behaupten, die sagen, der Mensch ist so schwach, der kann überhaupt nur regiert werden durch so ein autoritäres, faschistisches System, durch die harte Knute. Faschismus ist ja übrigens ein Wort, das sich meines Wissens ableitet vom lateinischen Fascia oder so, was Rute bedeutet. Also die Rute ist so das Symbol des Faschismus, dass halt der Einzelne gegängelt werden muss, dass er diese Rute braucht. Er braucht immer die Drohung. Nur das kann ihn zur Vernunft bringen. Und ja, die linken Idealisten essentialisieren den Menschen aber auch, indem sie ihn so zu einem grundguten Menschen machen. Also jetzt ist halt wirklich so, wie in diesem Auszug von Unterwerfung in Folge 19 am Ende vorgelesen, diese Idealisten wollen einfach nur den Menschen an die Stelle von Gott setzen. Also es ist der Glaube an die Humanität, an einen zutiefst humanen Kern im Menschen, der ersetzt jetzt halt so die Gottesfurcht früherer Zeitalter. Aber es ist halt auch Schwachsinn, weil es den Menschen so auf eine Essenz reduziert. Da ist sowas im Mensch zutiefst human. Aber nee, das können wir nicht wirklich sagen über den Menschen. Er ist weder so grausam, so schrecklich und schwach, noch ist er so gut und aus sich selbst heraus schon vernünftig. Nee, sondern es ist immer ein Verhältnis, in dem er steht. Und wir können als Stalinisten sagen, ja, das Volk ist heute ein Pack, das ist realistisch. Ich sehe es an mir selber, ja. Was ich da beschrieben habe über mich, bin ich wirklich fähig, zu Rande zu kommen überhaupt mit meinem Leben? Ja, so müssen wir auch das Volk betrachten. Es ist ein Pack, aber es ist zumindest erziehbar. Wir können zumindest hoffnungsvoll sein und sagen, durch den Aufbau des Sozialismus können wir mal die Bedingungen der Möglichkeit schaffen, dass der Mensch dann einen Ausweg findet aus dieser Unmündigkeit und dass er mal wirklich zu Rande kommt, wieder eigene Ziele verfolgen kann, wieder irgendwie sinnvollen Tätigkeiten nachgehen kann, dass sein Leben da einen Sinn hat in dieser Einbettung in einem größeren Staat, in einem sozialistischen Staat. Das ist also die goldene Mitte zwischen diesen zwei Extrempositionen, wo der Mensch nur so eine feste Identität haben soll, entweder so ganz schwach oder so ganz grundgütig sein soll. Da sagen wir Kommunisten halt, nee, erziehen wir mal den Menschen, müssen uns selber erziehen. Und dann können wir einfach darauf hoffen, dass wir uns da zu einem höheren, zu einem besseren Typ Mensch entwickeln. Das war jetzt, glaube ich, genug, was ich hier vorgelesen habe. Hier habe ich mir nur noch ein paar eigene Notizen gemacht über diesen inneren Stalinismus. Ich glaube, die kann ich jetzt zum Ende noch vorlesen. Und dann ist ja wirklich gut für heute, denke ich. Also bei der Lohnarbeit denke ich halt immer, ja, das ist so eine Art innerer Faschismus, dem man da ausgesetzt ist. Es geht ja darum, die Route ist dann natürlich schon Realität bei der Lohnarbeit. Man wird ja so, man spürt immer diese Route im Rücken, dass man ja was leisten muss, produktiv sein muss, effizient sein muss. Man will doch auch für die Firma das zurückgeben, was man da empfängt an Lohn. Und ich spüre das ganz deutlich, dass ich mich immer frage, ob ich nicht zu viel Pause mache oder ob ich wirklich so effizient bin bei der Arbeit. Ich muss schon sagen, in den letzten Monaten kann ich halt selten an was anderes denken als an meinen Podcast und gehe das immer wieder durch, was da noch zu besprechen gibt. Genau, das lenkt mich dann ein bisschen ab bei der Arbeit und dann fühle ich mich natürlich wieder ein bisschen schuldig. Das meine ich, da gibt es einen grundlegenden inneren Faschismus bei der Arbeit. Also als Person sind wir da so ausgelöscht, wie Eva Illus, glaube ich, mal geschrieben hat in ihrem Buch Gefühle in Zeiten des Kapitalismus. Das Individuum ist da ausgelöscht bei der Arbeit. Deine persönlichen Eigenschaften zählen ja gar nicht, sondern zählen nur insoweit, als sie halt nützlich sind für diesen Zweck der Kapitalvermehrung. Und jetzt ist das also ganz schön zermürbend, was wir da erleben bei der Lohnarbeit. Aber was passiert dann in der Freizeit? Da gehen wir dann über zum inneren Sozialismus. Das ist ein Begriff, den ich hier sehr kritisch einordnen möchte und sagen möchte, das sollte nicht das Ziel sein. Innerer Sozialismus ist auch nicht so gut. Was wir anstreben sollten, ist der äußere Sozialismus, also dieses Grundgerüst, dieses staatliche an Sozialismus. Aber innerer Sozialismus, das ist, wenn wir im Innerlichen nur noch so darauf achten wollen, was unsere soziale Stellung ist, wie andere Menschen uns sehen. Und das ist ja genau das, was wir bei Social Media heutzutage feststellen. Es geht um das Anerkanntwerden. Man will so was zurückbekommen, man will sich so vergewissern, dass man doch wirklich mit der Herde im Einklang ist, dass man da, ja, dass man da von den anderen so akzeptiert wird. Genau. Und das meine ich nur, diese beiden Sachen, innerer Faschismus und innerer Sozialismus, bedingen sich gegenseitig. Es ist klar, wenn wir da so der Konkurrenz ausgesetzt sind, was einfach Wahnsinn ist und dumm ist und eine Beleidigung für jeden denkenden Menschen ist, sich dieser Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt auszusetzen und dann in diese Lohnarbeit einzutreten, dann führt das halt dazu, dass wir in der Freizeit sagen, okay, aber jetzt muss das Pendel halt in die andere Richtung ausschlagen, jetzt müssen wir hier wenigstens sozialistisch sein und das Ergebnis sehen wir dann ja bei Twitter und so weiter. Genau, das ist mein Begriff vom inneren Sozialismus. Der innere Stalinismus ist jetzt hier die synthetische Mitte. Der kann uns hier wirklich einen Ausweg liefern, meiner Meinung nach. Es ist erstmal eine Art Psychotherapie gegen diese Willenlosigkeit und Selbstverachtung, die einen da mit Notwendigkeit ergreift im heutigen Liberalismus. Also, wir erleben den äußeren Liberalismus heutzutage. Klar, auf der politischen Ebene haben wir ein liberales, demokratisches System. Und was heißt das? Erstmal heißt es nur die Herrschaft des Stärkeren, Chaos, systemische Gewalt. Ich habe nur letztens nochmal die Folge 4 gehört, die ich jetzt so vor einem Jahr aufgenommen habe. Und die hat ja so den Neustart gegeben für den Podcast, nachdem ich die ersten beiden Folgen damals 2018 aufgenommen habe. Und dann waren es 1,5 Jahre Pause. Beziehungsweise dann gab es noch die Folge 3, die immer noch nicht veröffentlicht ist. Aber irgendwann vielleicht schon. Es gibt da bis jetzt halt noch diese Lücke. Ich werde dann die Folge 3 vielleicht irgendwann hochladen, aber ist auch egal. Jedenfalls stellt Folge 4 so den Neustart dar. Vor einem Jahr also ungefähr. Und da habe ich vorgelesen aus Hunter Thompsons Reportage Liebe im Palm Beach Express. wo er so einen Scheidungsprozess beschrieb auf Palm Beach, einer Insel für die Schönen und Reichen. Ich weiß gar nicht, wo genau in den USA, an der Ostküste, vielleicht in Florida. Ich weiß es gar nicht. Aber jedenfalls war Hunter Thompson ein amerikanischer Journalist, der so vor etwa 20 Jahren, denke ich, gestorben ist und der berühmt geworden ist durch sein Buch Angst und Schrecken in Las Vegas. Ein exzellentes Buch. Und leider hat er dann halt nicht mehr so viele Romane geschrieben, sondern eher politische Reportagen. Und da in Folge 4 hatte ich dann angekündigt, noch mehr von Thompson auch zu behandeln im Podcast, was bis jetzt ja noch nicht geklappt hat, aber ist nicht schlimm. Jedenfalls, gut, was ich hier auch sagen kann, Thompson ist halt das Beispiel dafür, dass man ja links sein kann und trotzdem keine Lusche. Also das ist ja nur der Versuch, den ich hier auch antrete im Podcast. Thompson hat ja schon das Beispiel gegeben. Es ist möglich, aber in seinem Fall halt bisschen wahnwitzig, wie es da getrieben hat mit den ganzen Drogen, die er genommen hat und seinem Stil des Journalismus, der halt auch so ein bisschen wild und schockierend war. Aber es ist einfach gut mal zu sehen. Es gibt auch andere, die sich Gedanken gemacht haben über den Kapitalismus und die sich trotzdem nicht in so einer Herdenmoral dann eingenistet haben und einfach nur gesagt haben, wir wollen hier doch keinem wehtun, sondern Thompson wollte wirklich wehtun. Und halt auch sich selbst, ja, durch die ganzen Drogen, die er konsumiert hat, ist er vielleicht leider dann auch schon so früh gestorben. Aber worauf ich hier nur hinaus wollte, ist, dass ich dann da die These aufgestellt habe in Folge 4, der heutige Gesellschaftsvertrag beruht einfach nur auf dem Recht des Stärkeren. Also das, was wir sowieso schon aus der Tierwelt kennen, ja, der stärkere Wolf setzt sich halt durch und hat dann Sex mit den Weibchen. Genauso ist es heute ja auch einfach wer irgendwie in einem Land der dritten Welt geboren ist, hat halt Pech gehabt, hat von vornherein nicht die gleiche Ausgangsposition, so einen Job zu bekommen wie ich zum Beispiel als Softwareentwickler hier in so einer starken Industrieregion. Und ja, da ist halt so, das ist dieser Liberalismus, den wir heute sehen. Und dieser äußere Liberalismus führt also zu dieser inneren Spannung zwischen Faschismus und Sozialismus. Und das ist eine nicht so gute Situation, in der wir da sind. Das Heilmittel ist also der innere Stalinismus. Und der will halt einfach nur möglichst schnell den äußeren Sozialismus einführen. Also mal die materielle Grundlage ändern, unsere Einbettung in dieses Dasein mal grundsätzlich anders gestalten. Also erstmal eine materielle Verankerung dieser Einsicht, dass wir als Individuen ja immer schon bedingt sind durch die Mitwelt, durch die Gesellschaft, in der wir leben, dass es gesellschaftliche Realitäten gibt, die einfach vorhanden sind, bevor wir geboren werden und die auch noch nach unserem Tod weiter bestehen, auf die wir jetzt nicht so einfach einwirken können. Diese einfache Einsicht setzt der Sozialismus mal um und sagt, okay, dann müssen wir dem irgendwie Rechnung tragen, und zwar indem wir hier die Wirtschaftsweise umstellen vom Kapitalismus auf den Sozialismus. Ja, und das ist erstmal ein guter Anfang. Und dann sieht man vielleicht, okay, ich bin hier so gefangen, bin hier in Ost-Berlin eingeengt von der Mauer, kann gar nicht raus, aber warum? Und das ist dann halt dieser mühsame Weg, sich auseinanderzusetzen mit dem Gefangensein des Einzelnen im sozialistischen Mauersystem. Und nur so können wir dann zu dieser großen Erkenntnis gelangen, dass es auch keinen großen anderen gibt, der uns irgendwie beurteilen wird. Auch nicht die Partei. Also wir sehen da halt immer die Parteilinie, wie sie verkündet wird in den Zeitungen, die Doktrin. Aber letztlich realisiert man dann auch schnell, nee, dieser große andere ist in sich selbst auch widersprüchlich, wie Slavoj Žižek schreibt. Die Partei kann es offensichtlich auch gar nicht auf die Reihe bekommen, uns als Menschen so genau zu beurteilen und wirklich objektiv darzustellen, was unser Sein ausmacht. Sondern da wird dem Einzelnen dann vielleicht schnell klar, nee, ich selber muss mir dieses Urteil über mich bilden. Es wird mir niemand zur Hilfe kommen und sagen, was richtig und was falsch ist. Im heutigen Liberalismus ist das aber nicht so einfach. Es gibt immer diesen Homo economicus, es gibt immer diese Vorstellung eines souveränen Marktteilnehmers, der wir alle irgendwie so ausgesetzt sind. Also diese Vorstellung durchdringt uns alle, dass wir irgendwie, gut, durch das Geld, was wir angespart haben, das ist hier im Schwäbischen natürlich extrem wichtig. Die Sparsamkeit ist die oberste Tugend. Also allein das zeichnet uns schon irgendwie aus als Menschen. Okay, vielleicht habe ich hier Probleme, fühle mich depressiv oder so, aber dann kann ich mich ja immerhin noch daran hochziehen, dass ich sage, immerhin habe ich immer solide gewirtschaftet und immer gut gespart. Und das ist aber halt dieser große andere, der dann hier zum Vorschein kommt, in Form des Homo economicus, wo wir uns heute so beurteilt fühlen können und sagen können, okay, es gibt ja diese objektive Instanz anscheinend. Anscheinend wird unser Dasein mal so beurteilt werden. Und man kann zumindest mal rein numerisch festhalten, was wir da so geleistet haben und angehäuft haben auf der Welt. Und ja, unsere Kreditwürdigkeit kann auch beurteilt werden durch die Schufa. Also das ist wenigstens mal was, woran man sich festhalten kann. Und ich behaupte, das ist viel schlimmer als das, was wir im Sozialismus erleben würden. Also die SED zum Beispiel in der DDR würde dann ja die Rolle des großen anderen einnehmen und sagen, der wacht so auf uns, dieser andere, der hat so ein Auge auf uns, wie Grunder schrieb, ein Rat von Weisen. Also das wäre viel besser, sage ich, im Sozialismus, als das, was wir heute erleben im Liberalismus, dass so ein Phantasma entsteht, ein Gespenst des Homo economicus, des völlig rational kalkulierenden Marktteilnehmers. Und ja, das so wie ein, der steht halt so über uns, umkreist uns ständig, das ist so ein Ideal, das wir nie erreichen können. Genau. Der Weg zur inneren Freiheit führt also nur über den äußeren Sozialismus. Erst dann, wenn es da auch ein bisschen Drill gibt, wenn es da auch einen Zwang gibt, zum Beispiel Wehrdienst und ja, oder irgendwelche sozialistischen Jugendorganisationen, erst dann kann man auch innerlich wieder Freiheit erlangen und sich überhaupt mal eigene Ziele setzen und die dann auch angehen. Das ist meine These. Es braucht einen grundlegenden äußeren Autoritarismus. Ja. Gut. Ja, doch. Hier kann ich noch eine Brücke zu Nietzsche bauen, der in der Genealogie der Moral zu diesem Schluss kommt. Lieber will der Mensch noch das Nichts wollen, als nicht zu wollen. Also was Nietzsche so analysiert als die Grundmoral, die sich so durchgesetzt hat in den letzten Jahrtausenden, ist halt dieses Ideal der Askese. In allen Religionen gibt es den Asketen oder den Priester, der sich da so auszeichnet, dass er einfach alles verdammt, was so die sinnliche Welt für uns bereithält. Die sexuelle Lust oder materielle Güter wie Nahrung, das ist alles schlecht, sagt der Asket und sagt, ich muss mich hier reinhalten. Und ja, das ist es dann, was Nietzsche sagt, das Nichtswollen. Einfach das Nichtswollen heißt, ist aber was ganz anderes als gar nicht mehr zu wollen. Also diese ganze Suche nach Askese in der Menschheitsgeschichte ist eigentlich völlig sinnlos, aber dann doch nicht so sinnlos, schreibt Nietzsche, weil immerhin wurde der Wille ja gerettet. Also es gibt noch einen Willen, der Mensch ist noch nicht so nihilistisch, dass er gar nichts mehr will, dass ihm alles egal wird. Aber was will er eigentlich? Er will das Nichts. Er will einfach frei werden von allem Materiellen, was ihn da so festhalten könnte. Das ist eine absurde Position. Nur mir leuchtet es ein, zu sagen, ja, lieber noch was völlig Absurdes, was völlig Sinnloses wollen, aber immerhin noch wollen. Immerhin noch, der Wille ist gerettet. Und nicht zu wollen, das wäre wirklich das völlige Desaster. Ja, und im heutigen Liberalismus ist es meiner Sicht nach schon so, dass wir genau dieses Nichts wollen. Wir sagen halt, wir sind frei, aber diese Freiheit ist immer nur eine Freiheit wovon? nicht eine Freiheit, wozu? Ich weiß jetzt nicht, von wem dieser Begriff stammt, Freiheit wovon und wozu. Aber klar ist, wir sagen heute, natürlich sind wir frei davon, so einem staatlichen Zwang, vom Wehrdienst zum Beispiel, frei davon, dass uns da solche Beschränkungen auferlegt werden, wohin wir reisen dürfen, wie in der DDR. Frei davon, von so staatlichen Eingriffen in die Meinungsfreiheit, in die Pressefreiheit, ja. Aber es ist immer nur so eine negative Freiheit hier. Wir wissen nicht, wozu wollen wir diese Freiheit eigentlich einsetzen, was streben wir da an, was würden wir da gern machen aus unserem Leben. Nee, aber immerhin, wir wollen noch was, halt dieses Nichts. Ja, es darf sich nichts uns in den Weg stellen bei unserer Suche nach Individualität und Verwirklichung unseres einzigartigen Selbst. Wir wollen dieses Nichts, weil ja, das ist halt so, das Selbst ist nicht so interessant, da ist nicht so wirklich was Inhaltliches, was man sinnvoll rausarbeiten könnte. Aber immerhin kann man halt noch wollen. Man kann halt seinen Willen noch darauf richten. Ja, ich denke aber, das reicht dann auch für heute. Gut. Was ich da noch sagen kann zu dem inneren Bürgerkrieg, in dem ich mich da auch befinde, der ist halt so Realität, aber vor allem flammt er natürlich auf in so einer Situation wie damals auf der Reise. Da habe ich ja die erste Folge Tischlein Deck dich aufgenommen in Griechenland. Auf so einer Reise, wo man halt nicht weiß, wie es dann genau weitergeht mit der Biografie, was kommt danach, also gehe ich dann wirklich in diese Welt der Lohnarbeit oder was auch immer, studiere ich doch nochmal was, ich hatte ja nur meinen Bachelor gemacht. Genau, und so eine Unsicherheit besteht halt immer. Was kann aber diesen Bürgerkrieg ein bisschen beenden oder ein bisschen befrieden? Meiner Meinung nach, oder für mich, habe ich jedenfalls die Erfahrung gemacht, die Lohnarbeit ist halt das Einzige, was einem da so ein bisschen Sicherheit geben kann. Also wenn man jetzt diese Stelle gefunden hat im System der Lohnarbeit, dann hat man ja eine gewisse Sicherheit, dass man als Individuum auch was wert ist. Der Kapitalismus braucht mich ja auch, also meine Arbeitskraft ist nützlich für ihn und das macht mich einfach so ein bisschen zufrieden. Das befriedet den Bürgerkrieg dann, weil dann sehe ich ja, okay, egal ob ich jetzt hier so persönliche, charakterliche Probleme habe, was ich mir da vorwerfen kann, wofür ich mich verachten kann, völlig egal. Am Ende zählt doch, dass ich was erwirtschaften kann, dass ich hier Kapital generieren kann für mich selbst. Und ja, das meine ich ganz ernst. Also ich meine das überhaupt nicht so verwerflich, als wäre das was man ablehnen sollte, sondern es ist halt so heute in diesem System, dass einem das Halt geben kann, diese Lohnarbeiten, dass man da eingebettet ist. Zum anderen ist ja auch die Tätigkeit schon, die einem da Sicherheit gibt und die auch einem ein Grundgerüst gibt für den Tag und auch einfach Spaß machen kann, diese Arbeit. Aber zum anderen ist ganz klar, sage ich, dass man überhaupt mal was erwirtschaftet, das gibt einem Selbstbewusstsein und das kann als einziges überhaupt den inneren Bürgerkrieg ein bisschen befrieden. Aber das ist halt für mich nicht die Endstufe der Entwicklung, weder der Entwicklung der Menschheit noch meiner persönlichen, denn für mich ist klar, ich muss für die bolschewistische Revolution kämpfen, weil allein schon diese Lohnarbeit halt nicht allen Menschen so zugänglich sein kann, weil es immer diese Klasse der Verelenden geben muss, immer Leute geben muss, die einfach nicht mehr gebraucht werden, die einfach aussortiert werden und die einfach nicht mehr nützlich sind für die Kapitalverwertung. Deshalb muss dieses System überwunden werden. Und an dem Punkt, glaube ich, ist aber wirklich schon genug gesagt. Das war jetzt auch wieder so subjektivistisch. Aber okay. Ich denke, es wäre vielleicht noch ganz interessant, noch ein Lied zu spielen. Ich weiß nicht, was ich spielen kann. Ich hatte halt dieses eine Lied mir überlegt, Europe is Lost von Kate Tempest, weil das nochmal so auf künstlerische Weise den Hass gegen den Kapitalismus zum Ausdruck bringt. Und es ist ja auch wichtig, wie Krohn schreibt, nicht zu lange immer stehen zu bleiben bei dem, was es da zu hassen gibt auf der Welt. Also dieses Elend, das da hervorgebracht wird und zu dem wir alle beitragen, nicht zu lange dabei stehen bleiben. Aber vielleicht ist es ja ganz gut deshalb, wenn Kate Tempest das mal so ausdrückt. Und ja, dann kann man das so aus ästhetischer Weise vielleicht sogar genießen, das zu hören. Aber es ist vielleicht ein besserer Umgang mit dem Elend in der Welt, als wenn wir uns jetzt so rein immer auf die Informationen stürzen würden und einfach sagen würden, wir müssen da so viel dazu nachlesen. Nee, eigentlich brauche ich da auch gar nicht mehr so viel Information, um zu wissen, dass da was grundfalsch läuft in der Welt. Und ja, ich glaube, das kommt in diesem Lied dann ganz gut zum Ausdruck. Deshalb spiele ich das gleich mal und ja, dann verabschiede ich mich aber noch nicht an dieser Stelle. Vielleicht fällt mir da noch was ein zu dem Lied. Aber erstmal jetzt viel Spaß mit Europe is Lost.
In the basement flat by the garages where the people dump their mattresses, Esther's in her kitchen making sandwiches. The slats on her blinds are all wonky and skewed. You can see her from the street before she moves out of view to kick her boots off tired feet. She wipes her forehead with her wrist. She's just back from a double shift. Esther's a carer, doing nights. Behind her on the kitchen wall is a black and white picture of swallows in flight. Her eyes are sore, her muscles ache. She cracks a beer and swigs it. She holds it to her thirsty lips and necks it till it's finished. It's 4:18 a.m. again. Her brain is full from all she's done that day. She knows that she won't sleep a wink before the sun is on its way. She's worried about the world tonight. She's worried all the time. She don't know how she's supposed to put it from her mind. Europe is lost. America lost. London lost. Still we are clamoring victory. All that is meaningless rules. We have learnt nothing from history. The people are dead in their lifetimes, dazed in the shine of the streets. But look how the traffic's still moving. System's too slick to stop working. Business is good and there's bands every night in the pubs. And there's 2-for-1 drinks in the clubs. And we scrubbed up well, washed off the work and the stress. And now all we want some excess. Better yet, a night to remember that we'll soon forget. All of the blood that was bled for these cities to grow, all of the bodies that fell, the roots that were dug from the earth so these games could be played. I see it tonight in the stains on my hands. The buildings are screaming. I can't ask for help though, nobody knows me. Hostile, worried, lonely. We move in our packs and these are the rights we were born to. Working and working so we can be all that we want. And dancing the drudgery off, but even the drugs have got boring. Well, sex is still good when you get it. To sleep, to dream, to keep the dream in reach. To eat, to dream, don't weep, don't scream. Just keep it in, keep sleeping in. What am I gonna do to wake up? I feel the cost of it pushing my body like I push my hands into pockets. And softly I walk and I see it, this is all we deserve. The wrongs of our past have resurfaced despite all we did to vanquish the traces. My very language is tainted with all that we stole. To replace it with this I am quiet, feeling the onset of riot. Riots are tiny though, systems are huge. Traffic keeps moving, proving there's nothing to do. Cause it's big business baby and its smile is hideous. Top down violence and structural viciousness. Your kids are don't stop him. Medical said it is, but don't worry about that, man. Worry about terrorists. The water level's rising, the water level's rising. The animals, the elephants, the polar bears are dying. Stop crying, start buying. But what about the oil spill? Shh. No one likes a party pooping spoil sport. Massacres, massacres, massacres. New shoes. Ghetto-wise children murdered in broad daylight by those employed to protect them. Live porn stream to your preteen's bedroom. Glass ceiling, no headroom. Half a generation live beneath the red line. Oh, but it's happy hour on the high street. Friday night at last, lads, my treat. All went fine till that kid got glassed in the last bar. Place went nuts, you can ask our new coming over here to get rich, it's a sickness. England, England, patriotism. And you wonder why kids want to die for religion. It goes work all your life for a pittance. Maybe you'll make it to manager, pray for a raise, cross the bays, days off on your beach, babe. Calendar, the anarchists are desperate for something to smash. Scandalous pictures of fashionable rappers in glamorous magazines. Who's dating who? Political cash in an envelope. Caught sniffing lines off of prostitutes, prosthetic tits. Now it's back to the House of Lords with slap wrists. They abduct kids who fuck their heads of dead pigs. But him in the hoodie with a couple of splits, jail him, he's the criminal. Jail him, he's the criminal. It's the board of it all generation, the product of product placement and manipulation. Shoot 'em up brutal, duty of care, come on new shoes, beautiful hair. Bullshit, saccharine ballads and selfies and selfies and selfies. And here's me, outside the palace of me, construct yourself in psychosis. Meanwhile the people were dead in their droves and no, nobody noticed. Well some of them noticed, you could tell by the emoji they posted.
Sleep like a gloved hand covers our eyes. The lights are so nice and bright and let's dream. But some of us are stuck like stones in a slipstream. What am I gonna do to wake up?
We are lost, we are lost, we are lost, and still nothing will stop. Nothing pauses. We have ambitions and friendships and courtships to think of, divorces to drink of, the thought of the money, the oil. The planet is shaken and spoiled, and life is a plaything, a garment to soil. Toil the toil. I can't see an ending at all, only the end. How is this something to cherish when the tribesmen are dead in their deserts? To make room for alien structures, develop, develop, and kill what you find if it threatens you. No trace of love in the hunt for the bigger buck, here in the land where nobody gives a fuck.
Ich finde es am Ende diesen Satz ganz treffend, um unsere heutige Gesellschaftsform des Liberalismus zu bezeichnen. The land where nobody gives a fuck. Ja, die Moral, die bürgerliche, die redet uns da immer so ins Gewissen und sagt uns, die Menschlichkeit ist doch wichtig, wir müssen was tun gegen den Hass im Internet. Aber schauen wir aufs Materielle, da ist es uns nicht so wichtig, was zu ändern daran, wenn da Menschen verhungern, wenn da, naja, wenn es da einfach systemische Zwänge gibt, dann sagen wir, okay, das ist irgendwie naturgegeben. Am Kapitalismus können wir jetzt nichts mehr ändern, weil wir haben es ja mal versucht, die Sowjetunion hat es ja mal versucht und okay, irgendwie war das dann doch nicht von Erfolg gekrönt. Jetzt müssen wir wirklich sagen, bleiben wir bei diesem naturgegebenen System. Genau. Noch vier andere Sachen wollte ich hier ansprechen aus diesem Song. Zum einen, even the drugs have got boring, but sex is still good when you get it. Ja, sehr interessant und das ist ja auch mein Anspruch gewesen für die KKP, dass viel Befreiungspotenzial darin liegt, die Sexualität mal wieder aufs Tableau zu bringen, die mal ins Spiel zu bringen und die heutige Befreiung der Sexualität läuft darauf hinaus, uns ganz von Sexualität zu befreien. Das ist nicht so gut, was da gegenwärtig läuft, was da getrieben wird mit der Sexualität. Da müssten wir schnell mal dazu zurückkommen, auch wieder aufs Materielle blicken und sagen, einfach mehr körperliche Liebe, einfach schon das wäre ein Fortschritt, wenn wir das mal ermöglichen, ein einfacherer Umgang zwischen den Geschlechtern. Und auch da ist es ja so, wir haben keine Formen mehr, keine Struktur mehr, an der wir uns da festhalten können. Es gibt halt nichts, was einem so sagen könnte, wie man das jetzt macht, dass man auf eine Frau zugeht. Und ja, es ist immer noch hauptsächlich Aufgabe der Männer, da ein Gespräch anzufangen oder irgendwie auf die Frau zuzugehen. Aber es gibt halt keine äußere Struktur mehr, an der man sich orientieren kann. Und genau, Kate Tempest singt hier aber sehr richtig, dass Sex immerhin noch das eine ist, was noch nicht langweilig geworden ist. Aber halt, when you get it, ja, ist halt aber ein bisschen selten geworden, dass man es wirklich bekommt. Dann, traffic keeps moving, proving there's nothing to do. Ja, scheinbar ist dieses System so fluide, fließt immer alles weiter. Wir können gar nichts machen dagegen. Aber vielleicht liegt darin ja auch genau die Dummheit des Systems, dass es sowieso denkt, es müsste immer so weitergehen. Es wäre ganz natürlich. Systems too slick to stop working. Also ja, es gibt so eine, einfach so eine Gerissenheit in diesem System. Es wird immer weitergehen. Ja, aber gut. The water level's rising, the polar bears are dying. Don't stop crying, start buying. Das erinnert mich ja an Leonie und wie sie meinte im Bewusstleben-Podcast, wenn Leute sich so Gedanken machen, was sie sich als nächstes für ein Auto kaufen könnten, dann geht ihr eher durch den Kopf, was sie, wie die Zukunft dann aussieht in 20, 30 Jahren, ob wir da die Erde noch bewohnen können. Und genau das wird hier auf den Punkt gebracht von Kate Tempest, wenn sie singt Stop crying, start buying. Das ist dann so, was Leonie dann von dieser liberalen Moral eigentlich zurückgeschleudert bekommt. Ja, heul doch nicht so rum. Niemand mag einen Spielverderber. Kauf lieber mal was. Und ja, ich sag einfach, es ist gut, dass es Fridays for Future gibt und dass es da immerhin noch diese Leute gibt, denen nicht alles egal ist und die noch Interesse in der Wirklichkeit haben und die sagen, es ist aber wirklich, dass die Eisbären da sterben und da wollen wir wirklich das eigentlich verhindern. Da müssen wir mal was machen. Ja, das ist sehr gut. Darauf werden wir in den nächsten Folgen sicher auch wieder zurückkommen. Dann aber noch ein sehr interessanter Ausdruck aus dem Song Here's Me Outside the Palace of Me. Und genau das ist dieses Gefühl, was ich im Podcast auch habe. Das bin ich, aber außerhalb des Palasts ich. Also dieser Palast ist vielleicht die reine Innerlichkeit, wo man so das selbst konstruieren kann. Aber hier muss ich mich halt wirklich mal äußern im Podcast. Und ja, es ist immer wieder so, dass da Sachen rausrutschen, die gar nicht so beabsichtigt waren und dass ich was nicht wirklich ausdrücken konnte, was ich doch eigentlich ganz klar im Inneren schon als Konzept vor Augen hatte oder dass ich was falsch ausgedrückt habe oder ein einzelnes Wort falsch rausgerutscht ist. Das dann halt outside the palace of me, aber es ist gut, da mal rauszugehen, auch wenn es erschreckend ist. Vor allem halt jetzt auch langsam spüre ich die Notwendigkeit, den Podcast mal ein bisschen zu popularisieren. Bisschen mal dieses diese Überbleibsel des alten Aufwachen-Podcast-Publikums auch mal aufmerksam zu machen auf meinen Podcast. Ja, und das ist nicht so angenehm, so ein Gefühl, dass ich da auch wirklich raustreten muss in diese Welt der Exoterik. Aber ja, gut. Man ergreift die Exoterik wie einen Rettungsring, schreibt Krohn auch. Also man muss sie nicht ständig loben, man muss nicht sagen, es ist so toll, sich zu äußern, zu podcasten. Aber ja, es ist eigentlich einfach ein Rettungsring, ist einfach notwendig, wie die Luft zum Atmen, mal aus diesem Ich-Palast rauszukommen und zu sagen, es ist wirklich besser, da mal einen Eindruck zu hinterlassen in der Welt und was andere auch wahrnehmen können, egal, dass dann halt immer nicht ganz das Kongruente sein wird zu diesem Ich-Bild, das man da im Inneren hat. Es kann nicht ganz dem entsprechen, es wird da immer Reibungen und Widersprüche geben zu dem, was man eigentlich gemeint oder gefühlt hat. Aber okay, es ist besser. Es ist auch sehr gut, dass Kate Tempest hier aus ihrem Palace of Me rausgegangen ist. Und ja, was sie da singt, ist ja vielleicht so verstörend, dass man sagen könnte, vielleicht hat sie das auch einige Überwindung gekostet, diesen Song aufzunehmen. Aber es war auf jeden Fall gut, dass sie es gemacht hat. Und es gibt immer noch viel zu viele Leute, die diesen Schritt nicht gehen hin zum Produzieren von Kunst oder allgemein von Journalismus, so wie ich hier im Podcast an der Grenze zwischen Kunst, Journalismus, Literatur bin, Wissenschaft. Ja, aber man sollte wirklich da mal rausgehen und nicht immer diese Angst haben, dass man dann halt wirklich in diese Welt, eigentlich in die wirkliche Welt eintreten muss, sich dem Urteil der anderen aussetzen muss. Gut, dann bin ich jetzt auch schon wieder wirklich am Ende meiner Kräfte. Und es ist wirklich so, dass der Podcast seit zumindest November einfach für mich das bestimmte Thema ist, ich an nichts anderes mehr denken kann. Und es ist mir ein bisschen unheimlich, daran zu denken, wenn ich den Podcast jetzt popularisiere, dann wird es ja nur noch schlimmer damit. Denn okay, vielleicht wird es ja auch besser. Ja, wenn dann eine Bestätigung kommt, wenn... Ja, vielleicht brauche ich das Feedback doch. Vielleicht ist es doch so, dass man da als soziales Tier immer auch so das Feedback der anderen will. Und ja, wenn ich da Bestätigungen bekomme von euch, okay, das hilft mir dann vielleicht auch weiter, um zu sagen, ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Aber trotzdem ist jetzt auf jeden Fall ein schwerer Prozess. Ich muss jetzt wirklich mal diese Kraft finden, auch mal Werbung zu machen für meinen Podcast. Ja, aber die beste Werbung ist doch wirklich hier im Podcast, sag ich mal. Es ist richtig, was Adam Curry immer gesagt hat in No Agenda. Just make an outstanding product. Das ist es, wo man sich erstmal kümmern sollte, dass das Produkt einfach für sich schon spricht und so gut ist, dass man es dann nicht mehr groß bewerben muss. Und heute war es halt eine Folge, die ein bisschen düster war, aber wie Grund schreibt, sollten wir versuchen, die Welt, die wir da vorfinden, in uns selbst abzubilden. Und ja, es ist halt aus meiner Sicht eine düstere, schandhafte Welt, könnte man sagen. Deshalb muss ich mir auch ein paar düstere Gedanken darüber machen. Und vielleicht wird es ja wieder ein bisschen lebensfroher, wenn wir auch die Klimabewegung ins Spiel bringen, ja. Denn darin liegt ja sehr viel Hoffnung, dass junge Leute gibt, denen noch was am Herzen liegt, die noch ein politisches Ziel verfolgen. Das ist vielleicht ein Hoffnungsschimmer, wie es hier im Podcast auch wieder ein bisschen lustiger zugehen kann. Aber für heute, sage ich mal, muss ich euch dann allein lassen und mal sagen, ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern und sage euch gute Nacht und bis zum nächsten Mal.